Guten Abend. Heute ist der 7. Juli 2024. Wir haben die Episode Nummer 275 an den Mikrofonen, vom Donau Tech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Ja, Ferienbeginn in Oberösterreich. Und wir schauen jetzt dann einmal, wie wir im Sommer dann mit den Episoden, aber heute machen wir auf jeden Fall nochmal eine, haben wir gesagt.
Genau.
Ein paar Themen haben wir auf der Liste, die wir noch zum Abhaken haben, die wir schon länger oben haben. Und ja, genau, so werden wir das umgehen. Die Woche hat es mir ein bisschen gefeigelt. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, wie es die Hörer alle geht mit den letzten Episoden, weil es hat auf unserem Blog, bei uns, wo wir die Webseiten, also wo wir den Podcast hosten, mit dem Podlove-Plugin, was wir da für WordPress verwenden, irgendein Versionsproblem gegeben. Ich habe da letzte Woche oder vor damals, wenn wir eine Episode veröffentlicht haben, nochmal ein Update gemacht. Und da hat er dann irgendwie im Webplayer angesagt, dass er das Media-File nicht findet, obwohl es da war, und auch wenn du Verify anklickt hast, hat er es auch gesehen. Und ich habe dann das Plugin quasi jetzt vorgestern oder vor drei Tagen mal auf eine ältere Version nochmal zurückgetan und habe ein Issue gepostet bei denen. Ich weiß nicht, ob das den Feed auch betroffen hat, ob es im Feed sauber auftaucht, ist korrekt oder so. Aber laut die Downloads und so weiter haben schon einige Hörer die Episode downgeloadet, nachdem sie erschienen ist. Also dürfte es meiner Meinung nach schon funktioniert haben, ja. Ansonsten gibt es jetzt halt vielleicht zwei Episoden relativ kurz hintereinander plötzlich, ja, weil die eine erst vor drei Tagen live gegangen ist oder so. Nein, ich glaube, es hat funktioniert, aber ja, da hat es ein bisschen gefeigelt, ja. Dieses Podlove-Ding wird auch noch ein bisschen weiterentwickelt und irgendwie haben sie da, glaube ich, irgendwo ein bisschen ein Problem gehabt mit irgendwas für den letzten Updates.
Okay.
Naja. Ja, steigen wir wieder ein bisschen ein mit, was sie so in der Apple-Bubble quasi tut. Ja. Es hat wieder so diverseste Headlines gegeben, rund um die Digital Markets Act. Ja.
Naja.
Und auch in die Podcasts, die ich so hoch, ist eigentlich überall alles wieder diskutiert worden. Ich glaube, wir können auch unser Statement oder unsere Zusammenfassung dazu abgeben. Ja. Einerseits glaube ich, weiß nicht genau, es war zärtlich ziemlich knapp beieinander. Die eine Sache eben, wo quasi die EU einmal was veröffentlicht hat wieder zum Thema, ja. Und Apple dann auch was gesagt hat zum Richtung die neuen Features und sowas bringen werden und wo nicht und welche nicht und so. Weiß ich genau, was vorher war. Ja.
Ja, ich poste jetzt da mal einen Link eine von der, das ist quasi so ein Press Release von der Europäischen Kommission. Das war halt dann eh.
Ich habe auch was ausgesucht, gerade vorher noch, das ist so ein BBC-Artikel, ja.
Genau, auf jeden Fall, da hat halt die Europäische Kommission quasi halt quasi Apple mal ausgerichtet, dass sozusagen jetzt diese App Store Rules, ja, dass sie es nicht glauben, dass das wirklich sozusagen dem Digital Markets Act halt entspricht. Genau, weil halt quasi diese ganzen Anforderungen, die es halt dann von Seiten von Apple gibt und vermutlich auch diese Core Technology Fee, die sie auch da dann benennen, ja, halt jetzt nicht wirklich zu einem freieren Markt halt beitragt. Ja. Genau. Also es tragt ja, also es ist ja auch, muss man ja sagen, es ist ja gefühlt absichtlich so ein bisschen gemacht, dass, also jetzt von seitens von Apple, dass man halt sagt, klar, sicher könnt ihr App-Stores, freie App-Stores installieren, nur es gibt halt die und die und die und die Auflagen, was quasi eh schon komplett uninteressant macht halt dann für die meisten. Ja.
Genau.
Ich bin kein Jurist oder so, ich weiß es nicht, was das jetzt dann quasi heißt, aber da ist auf jeden Fall seitens der Kommission halt was im Laufen. Ob das dann gleich damit endet, dass da gleich irgendwelche Penalen dann fällig wären, wahrscheinlich nicht, nehmen wir mal an. Das wird wahrscheinlich ein längerer Prozess sein.
Ja, soweit ich verstanden habe, ist das so irgendwie, sie haben ja jetzt ausgerichtet, dass da einer Meinung nach das quasi nicht passt und nicht korrekt ist. Und jetzt haben die dann wieder einen Termin, eine Gelegenheit, wo sie das nochmal darlegen, warum das einer Meinung nach dann schon korrekt ist, sozusagen. Und dann wird quasi irgendwo jetzt so irgendwann einmal dann der Entschluss gefällt, ob sie jetzt dann gestraft werden oder nicht, sozusagen. Ja. Also es dauert, das zieht sich natürlich alles, ist auch natürlich ein Kommunikationsding hin und her und dort über die offiziellen Stören und Lawyers und bla bla bla. Aber ja, da ist jetzt was in the process sozusagen. Und Apple kriegt jetzt die Chance quasi nochmal sich zu verteidigen oder zu sagen, warum so und so das sein muss oder sie glauben, dass das genau so korrekt ist. Ja.
Oder vielleicht da sogar dann nur irgendwie das eine oder andere halt anzupassen.
Ja, ja. Genau.
Genau.
Und das Krasse ist ja schon irgendwie, was haben sie gesagt, das ist ja dann, wenn es dann dazu kommt, dass sie sagen, sie sind in breach of dem DMA, ja, dann wären natürlich die Strafen, die da quasi dann ausgestellt werden könnten theoretisch einen Riesenrahmen haben. Ja. Mhm. Also weiß man natürlich dann auch nicht, wie weit der Rahmen ausgeschöpft wird, aber im Maximalfall war das ja sowas wie 5% vom Jahresgewinn oder Umsatz quasi, das was du dann täglich zum Zahlen hast. Ja, also es sind natürlich schon Megasummen, weil es so prozentual ist einfach vom Business sozusagen, Umsatz, was du hast. Ja.
Ich weiß nicht, Apple lernt sich da halt, also die schauen halt quasi da, was geht irgendwie.
Mhm. War ja auch vorher schon von vielen, wie sie das ausgebracht haben, die Regeln oder das quasi, wo sie gesagt haben, so versuchen wir zu complyen, haben natürlich viele Experten und Nicht-Experten und Leute, die sich mit dem Thema halt da befasst haben, gesagt, naja, sie probieren halt jetzt quasi so minimal möglichst irgendwas zu machen, wie es halt geht halt. Ja? Mhm. Und das sieht man jetzt, dass das halt da eben von der EU genauso gesehen wird.
Ja, genau. Also man kann es ja mal durchlesen da in einem Press-Release. Mhm. Ich schaue da jetzt gerade noch mal drüber. Also sie sprechen wirklich dezidiert eben diese Apple Core Technology Fee an.
Genau.
Ja, wo es halt dann diese 50 Cent pro installierter App zu bezahlen ist sozusagen oder halt als Fee abzutreten ist. Das wird einmal untersucht, ja, ob das dem DMA sozusagen entspricht. Dann die Multi-Step User Journey to Download and Install Alternative App Stores wird investigated.
Ja, genau. Das ist auch so eine Diskussion halt natürlich, wie Apple quasi auf der einen Seite die Leute sagen, dass das halt ein gewisses Sicherheitsrisiko birgt. Ja. Die EU sagt wieder, es sind zu viele Schritte, die man da gehen muss, bevor man es dann
wirklich ich meine, ich habe es jetzt nie eingekriegt, aber du musst ja, glaube ich, auch nur mehr extra in die Settings dann einige, oder?
Genau,
also ist nicht so.
Ich das einmal gemacht.
Genau. Ja. Genau, und sie glauben, was dann da noch? Und dieses, dass quasi ein Fees zahlen musst, wenn es quasi außerhalb, also wenn sich ein Kunde außerhalb sozusagen dann registriert, innerhalb von 7 Tagen, ja, dass dann quasi auch noch Fees schlagend werden und lauter so Zeug halt, ja. Mhm. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wieso das, sie machen halt da einen riesen Zirkus im Endeffekt um das. Weiß ich gar nicht, ob es das so wert ist, im Endeffekt jetzt da für Apple, ja.
Ja.
Weil im Endeffekt, wenn du es ausschaust, ist zum Beispiel auf der Google-Seite, Android gibt es ja schon immer so alternative App-Stores halt.
Mhm.
Wo du halt das einfach installierst als App und ja, okay, dann installierst, also da, meistens gibt es dann es gibt ein paar so bekannte App Stores auf Android auch, aber in Wirklichkeit, was der, wie viele Leute verwenden das dann?
Also, mit dieser aber immer die Freakshow jetzt angekocht, gell, vorgestern und so noch ein bisschen, und was mich da schon ein bisschen jetzt immer stört quasi, oder wo ich anderer Meinung bin halt, sage ich mal, es heißt ja Digital Markets Act, aber in der Freakshow, glaube ich, der Ralf hat zum Beispiel auch immer das so quasi dann einher gleich benannt mit, da geht es um den App Store, weil es halt Markets Act heißt. Der Digital Markets Act, meiner Meinung nach, da geht es ja um die digitalen Märkte. In quasi so europaweit gesehen, das ist einfach ein digitaler Markt, wo digitale Güter verkauft werden, ja. Das hat nichts mit einem App Store im direkten zu tun, ja.
Naja, schau, weil halt quasi diese Gatekeeper sozusagen, von denen ja die App Stores sind, die Hand drauf haben. Apple kann quasi dort komplett die Konditionen drauflegen und wenn du halt nicht reinkommst, ja, so wie es, es hat ja genug Jammereien geben mit alle möglichen Apps, ja, die dann nicht durchgewunken sind, worden sind, bei irgendwelchen App-Zulassungen und so. Und da stellt sich halt einfach die Frage, ist das gut, wenn das quasi dann eben genau das eine Gatekeeper, so wie sie es eben halt dann nennen,
ja, machen kann. Aber
und sonst hast du keine Chance, dass es aufs Gerät kommt.
Nimm wir auch noch, also es geht um die Plattformen, auf denen quasi Märkte basieren.
Ja,
iOS ist halt so eine Plattform, die halt eine Größe hat, wo das halt relevant ist, dass man die regulieren muss. Ja?
Und iPadOS haben sie auch noch dazu
gegeben. iPadOS haben sie dann später gesehen, gehört auch noch dazu, aber das geht eben nicht gesagt über einen App Store, weil ein App Store hat es ja am iPad auch gegeben, sondern es geht um die Plattform, um den, auf dem der Marktplatz stattfindet halt quasi. Und nicht nur Sachen, was über einen App Store distributiert werden, sondern generell über die Plattform iOS und iPadOS und so. Mhm. Weil nämlich es geht ja auch darum, dass wenn du zum Beispiel irgendeine API hast, wie eben NFC für Payment, ja. Und du darfst da keinen anderen diese API nutzen fürs Payment, dann, das geht auch nicht quasi. Ja, das musst du auch öffnen und lass zu Sachen.
Das ist irgendwie voll, also ich habe jetzt den Originaltext nicht gelesen, ja, aber ich habe da jetzt einen Link eingegeben von Wikipedia über den Digital Markets Act. Was ich halt da irgendwie so schräg finde, ja, bei diesem Markets Act ist, dass halt da viel mehr, wie du sagst, da quasi viel mehr halt umfasst ist.
Ja.
Und das macht es im Grunde dann auch ein bisschen wahrscheinlich auch schwer zum, keine Ahnung, schwer halt zum Interpretieren.
Ja, genau. Es ist eine Interpretationssache. Und deswegen sage ich ja immer, weil der Ralf so argumentiert hat, ja, mischen wir es gleich mit dem zweiten Thema. Apple hat ja dann gesagt, wir bringen diese und jene Features nicht mit dem iOS 18 in die EU, ja. Wegen Unsicherheit Digital Markets Act. Und da war ja eben, okay, da ist das Apple Intelligence Thema dabei, da ist iPhone Mirroring quasi am macOS dabei und Screen Sharing mit Remote Control und so. Ja? Mhm. Und da könnte man jetzt ja sagen, die einen sagen, ja, das ist jetzt ein Apple, die dann halt jetzt blöd und wollen halt die EU-Bürger aufhetzen gegen die EU so quasi, weil die kriegen jetzt die Features nicht, weil die EU so böse ist und denen so Vorschriften macht. Und aber man kann auch sagen, naja, wenn du es jetzt aus dem Digital Markets Act siehst, wo es ja nicht nur um App Store geht, sondern um die Plattform, ja, dann ist es schon zum sagen, okay, könnte jetzt ein Apple dann Aufdruck kriegen, ist, wenn sie es jetzt quasi das so deep integrated macht, eben ein macOS mit iPhone, dass du das da mirroren kannst, musst du das dann auch für andere Plattformen öffnen, muss dann ein Microsoft, ein Android, was weiß ich, auch iPhone mirroren können oder Android auf dem Mac mirroren können, ja, und das kann man schon, also da so sehen, dass das nicht unbedingt so eine Trotzreaktion von Apple ist, sondern sie sagen, oh, das ist uns ein bisschen unsicher, ja, nicht, dass man dann das so argumentieren konnte, dass man das auch öffnen muss, so quasi. Und deswegen halten wir die Features einmal zurück.
Ja.
Das verstehe ich schon. Und das, da muss ich an den Digital Markets, das hat mich zum Beispiel schon, beim NFC hat es mich auch schon immer gestört. Ich meine, ja, die bauen sich da so eine Plattform hier zu, was die, oder beim iPhone Mirroring, ja, das ist ja voll geil. Sie können das voll super safe und secure machen innerhalb einer ganzen Systeme, ja. Dem vertraue ich, dass die da mein iPhone Mirroring gescheit habe mit Security und da sieht keiner, was ich tue und so. Aber ich möchte jetzt nicht, dass das auch vom Microsoft Plattform plötzlich geht. Dass also ich am Windows-PC mein iPhone mirroren kann. Weil da bin ich viel unsicherer unterwegs, gefühlsmäßig jetzt sage ich mal wieder für mich, dass das irgendwer hackt die API und dann plötzlich auf mein iPhone-Remote zugreifen kann. Ja? Ich würde es, dass das nur unter macOS und iOS funktioniert. Da habe ich quasi EU-Bürger kein Interesse, dass das anderen Plattformen geöffnet wird. Ja? Und beim NFC geht es mir ähnlich. Ich möchte halt auch nicht, dass die Reika dann im Herbst hergeht und sagt, hey, wir steigen jetzt als Apple Pay aus, du musst jetzt unser Reika Pay installieren und dann kannst du mit NFC zahlen über Reika. Ja? Da ist mir das viel lieber, wie das bei Apple Pay funktioniert. Mit einer 5, also mit jetzt mal eine neue Nummer und bla bla bla, weißt du. Also und in die Richtung geht es aber irgendwie da dann bei dem Zeug.
Ja. Ich weiß nicht ganz, welche, da liest man, was auch nicht wurscht, wo man liest, das ist ja immer irgendwie ein bisschen was anderes dann auch umfasst, weil ich habe einmal einen Artikel gelesen, da sind wirklich, also zum Beispiel das ganze iMessage und so weiter, das wird auch alles umfasst, oder? Ja. Das ist ja trotzdem auch im DMA. Und irgendwo habe ich einmal gelesen, auch zum Beispiel so virtuelle Assistenten, auch irgendwo, das, obwohl ich das jetzt da wiederum nicht mehr sehe, in dem Wikipedia-Artikel. Aber ja, also wegen dieser Apple-Geschichte, ich glaube, dass das wahrscheinlich ist das so 50-50 war, glaube ich.
Weil diese Aktion ist, dass
nach Europa nicht gleich kommen jetzt zum Marktstart, das haben sie ja auf der Homepage auch schon stehen gehabt, dass es nur in Englisch ist und einmal nur in Amerika und so, das steht ja bei jedem Feature fast dabei.
Genau.
Also jetzt gerade bei Apple Intelligence jetzt. Ja.
Das hat mich auch ein bisschen gestört, weil bei der letzten Freakshow haben sie auch so extrem über das diskutiert, also bei der vorletzten, ja, wo es so gesagt, ist ja nix, weißt, der ist sicher nix,
wenn man Beta und genau, so. Das wirst du nicht einmal als mit einem nicht-amerikanischen Gerät wahrscheinlich auch nicht. Also wahrscheinlich war es eh nicht da, aber nein, du hättest das auch wahrscheinlich gar nicht gesehen.
Genau. Und sie haben bei voll viel Features gesagt, erstens mal ist Kimp erst, ja, im Herbst und so weiter und nicht mit iOS 18 gleich direkt. Und es kommt in andere Länder viel später noch und bla bla bla. Hm. Ja. Also das dauert ja alles nicht voll lang. Hm. Und das haben sie nicht, wie du sagst, ganz korrekt. Ich glaube auch, es war so eine Mischung. Das war nämlich jetzt relativ leicht, diese Sachen zu sagen, wir halten die zurück noch, ja, aus der EU, weil die halten sowieso noch zurück, unabhängig vom DMA, weil die werden gar nicht fertig bis dahin. Ja?
Genau, die wahrscheinlich, werden sie nicht fertig und wahrscheinlich müssen sie es ja überhaupt einmal juristisch dann abklären. Genau. Gell? Weil ich habe mir auch gedacht, bei diesen ganzen Apple Intelligence zeigen, was die, da tust du dann. Also man weiß ja jetzt noch nicht, wie das genau ausschaut, aber im Grunde tust du ja auch dann, ja, keine Ahnung, Daten kombinieren und so weiter, ja, aus unterschiedlichen Quellen kombinieren und virtuelle Assistent ist dabei, etc.
Ja.
Das sind halt auch alles so Sachen, ja, weiß ich nicht halt, ja, ob es das dann, was tust du, wenn quasi zum Beispiel dann Google daherkommt mit Gemini und sagt, hey, weiß ich nicht, wieso sind wir da nicht der virtuelle Assistent, ja, auf iOS? Mhm.
Ja.
Du musst das auf, also, und dann wird's schwierig halt, gell?
Das haben sie eh gesagt, dass quasi, also, zumindest, sie haben ja einen eigenen, Apple Intelligence Thema halt bis zu einem gewissen Punkt. Und dann haben sie halt Schnittstellen für andere, und da bieten sie halt jetzt einmal OpenGPT, ChatGPT an. Aber sie haben da schon in der Präsentation, glaube ich, gesagt, dass das durchaus möglich ist, dass das später mal auch dann mit, Gemini und was es hier noch geht. Ja.
Ja. Okay, aber das ist halt eine ganz andere, glaube ich, ich mein, weiß nicht, gesehen habe ich es nicht, aber, so, was man so von der Präsentation gesehen hat, das ist jetzt eine ganz andere Einbindung, als wie jetzt natürlich eine Siri oder was.
Ja, das schon, ja.
Also, weil du musst da quasi abpacken und sagen, ja, ich mag wirklich ChatGPT verwenden. Mhm.
Also, wirklich, also, du jetzt meinst jetzt quasi wirklich die komplette Siri-Assistenten-Thematik halt mit einer
Ersetzer
intern.
Ja, genau. Ja, genau, weil wenn du da gezwungen wirst, dass du das zum Beispiel aufmachst, musst du sagen, geht nicht. Wahrscheinlich. Ja. Dann musst du sagen, okay, scheißegal, dann machen wir halt das Feature nicht.
Ja, ich war ja bei dem Progressive Web Application Thema auch schon so ähnlich, ja. Da haben sie auch quasi zuerst gesagt, nein, wir bringen das jetzt nicht mit dem DMA-Ding in die EU dann, dann nehmen wir das weg, das Feature, ja. Dann haben sie da irgendwelche Unterhaltungen nochmal geführt und da ist ja, es gibt ja auch für die Browser-Engines irgendwie eine Vorschrift und so weiter, so, ja, was sie einhalten müssen. Und da haben sie dann auch die ganzen Sachen gemacht, dass du jetzt einen Browser machen kannst, der halt nicht ein Webkit zum Rendern hernimmt und so. Ja. Und, und nicht die JavaScript-Engine sozusagen von ihnen und alles. Ja. Mhm. Und das sind natürlich auch Security-Themen irgendwo wieder. Ja. Aber da haben sie dann halt quasi gesagt, nein, wir bringen es nicht. Dann haben sie sich mit der EU unterhalten drüber. Die EU wird dann gesagt haben, nein, das könnt ihr zurück machen, weil da braucht es nicht diese Security für die PWA, diese Ausnahme. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir es doch. Ja. Da muss überall jetzt drüber geredet werden. Und das ist natürlich schon, bremst dich halt schon in einer gewissen Masse aus beim Entwickeln von neuen Sachen. Wenn du jetzt da immer dann zuerst vorsichtig sein musst und dann noch mit der EU-Kommission reden musst, ob das eh okay ist, sonst das machst du quasi.
Ja. Ja, das ist ja interessant, was, ja. Ich meine, die werden ja im Hintergrund auch reden. Im Grunde, ja, mit irgendwelche, weiß ich nicht, mit wem du redest dann bei der Europäischen Kommission. Irgendwelche Abteilungen oder Arbeitsgruppen oder sonst irgendwas.
Ja.
Das sind, aber ja, ich meine, so als ITler weiß man halt, gell, dass es gibt zwar viel Gemeinsamkeiten zwischen Juristen und ITlern. Beide müssen mit großen Regelwerken umgehen können und so, ja, ist ja, hat er, aber ja, so zum Zusammenarbeiten ist meistens halt dann auch schwierig. Und gerade so Gesetzestexte, gell, die sind halt selten so fallspezifisch und ganz konkret, sondern eher ja absichtlich quasi.
Ja.
So schwammig, was halt natürlich dann in der Entwicklung, was schon jetzt konkret da jetzt irgendein Feature angeheißt, halt auch nicht wirklich leicht macht, ja. Mhm. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich meine, Apple, die werden da sicher dezidierte Ansprechpartner haben, aber ja. Weil es ja auch nicht so viele Gatekeeper-Firmen überhaupt gibt, ne? Das sind im Grunde ja eh nur die Großen.
Genau, ja.
Aber man weiß ja selber, wie das dann teilweise ist, wenn du so im öffentlichen Bereich da mit irgendwem kommunizierst, ja. kann schon ein bisschen nervenaufreibend sein, ja? Wenn du da irgendwie so der Manager bist bei Apple, der dann für das zuständig ist, dass er sich das da ausmatcht, ja, mit irgendwelchen Juristen, Leute.
Ja. Puh, ja, und, ja, ich stimme es einfach, also ich bin mir persönlich auch so ähnlich, dass ich mir oft schwer tue, mit mir irgendwie quasi was von ihm vorschreiben zu lassen, wie ich was zu tun habe.
Ja.
Und dann, jetzt bist du bist eine der größten oder die größte Firma der Welt quasi und bist eine amerikanische Firma und so weiter und musst jetzt plötzlich dann noch so EU-Kommissäre da richten. Ich glaube, das ist schon schwierig für Apple. Ja, für den ganzen, für den ganzen Stolz quasi, den sie haben und so. Also, ja, das verstehe ich schon irgendwo.
Ja. Ja, es ist halt, glaube ich, auch sehr schwer. Also, ich glaube, so das Grundvorhaben, was da haben, ist, glaube ich, kein schlechtes, ja, prinzipiell. So von dem Ansatz her, dass ich so, also, das, was ich zuerst gesagt habe, ja, es kann auch nicht sein, dass quasi, diese ganzen Geräte, die wir haben, die halt im Grunde, kannst du sagen, von, zwei Betriebssystemen halt dominiert werden, jetzt im mobilen Bereich, dass du halt einfach private Firmen da sind, die halt dann, ja, halt komplett die Hand drauf haben.
Ja.
Sei es jetzt die Hand drauf, ne, dass sagen, okay, was sind deine Bezugsquellen für deine Apps? Na, das kannst du nur über uns machen. Oder auch von die Dienste her, weißt du, dass halt manche Sachen, ja, hast du halt auch quasi gar keine Alternativen und wenn du Alternativen hast, dann haben halt wiederum die Hersteller dieser Alternativen auch wenig Möglichkeiten, halt ebenbürtig zu werden, ja, als wie die von Haus aus installierten Apps und so. Also das ist schon alles ein bisschen kritisch, ja. Oder gerade in dem Mobilbereich, oder schau da auch zum Beispiel, ja, Apple Watch und so, ja, integriert natürlich super mit deinem iOS etc., aber wenn du jetzt zum Beispiel der Garmin oder so bist, ja, wird es wahrscheinlich schon ziemlich hart, dass da was Ebenbürtiges auf die Vier stößt, beziehungsweise kannst du halt gar nicht, ja.
Ja.
Weil du zum Beispiel auch gar nicht aufs iMessage oder irgendwas drauf kommst, ja. Mhm. Also du kannst quasi gar nicht, auch wenn du willst, vom Feature-Set überhaupt da was Ebenbürtiges schaffen. Und ja, das ist halt dann auch wieder kritisch, aber nur das ist ja ganz schwer, dass das dann irgendwie gesetzlich halt vorgibst halt, ne?
Ich muss also ehrlich sagen, ich habe mich über die letzten Monate und so weiter mit dem ein bisschen, wie soll ich sagen, abgefunden oder sowas. Am Anfang war ich schon ganz stark so irgendwie in der Reaktion von wegen, ja gut, das ist halt, das hat halt Apple alles aufgebaut, diese Plattformen, warum sollte sehe ich das jetzt mit dem anderen Teil noch fangen alles. Weißt du, das hat ja, es ist halt einfach, haben sie gemacht, ja, und sie sind mit dem groß geworden.
Und so man, werden sie auch sehen, ja.
Ja, nein, ich habe das auch kurz so selber so gesehen.
Ja, klar.
Nur ist es natürlich schon wirklich dann einfach über die Größe, kann man sagen, hat es halt einfach so einen mega Einfluss auf die Wirtschaft generell, weil du kannst ja auch, du musst da drüber über die Plattform quasi, wenn du heutzutage Business machen willst, ja, und ja, alles ist irgendwo digital und du kannst gar keine neue Firma mehr mit einem neuen Service oder was starten, ohne dass irgendwie deine App im App Store irgendwo auf beide Plattformen dann landest. Ja. Also, ja. Nein, es gehört sicherlich also, reguliert. Genau, ich bin nicht mit allem einverstanden, wie oder was da reguliert wird und so. Und ich habe ein leichtes Schmunzeln immer im Apple verstehen, wieso dass sie da schwadern, aber ja, es gehört schon gemacht. Ja.
Ja,
ich meine, ein dritter Fall noch, der mir jetzt auch noch vorher wieder eingefallen ist, ist ja so geil. Ich meine, die Hassfreunde, Feinde, was da unterwegs sind, mit Apple und Epic, die mögen sie ja auch überhaupt nicht, seit einigen Jahren jetzt schon. Und da hat sie ja, ich mache jetzt mal einen Screenshot und die poste dann auch noch einen Link dazu ein, aber Epic hat ja auch die Wochen auf ihrem Twitter-Channel wieder ein paar lustige Sachen geschrieben. Das ist, liest sie in der Historie, also wenn man so sieht, wie eine Komödie halt. Weil am 5. Juli hat halt Epic geschrieben, so quasi in drei Tweets, dass halt Apple jetzt an ihren Epic Game Store die Notarization Submission rejected hat. Ja?
Mhm.
Also Epic hat ja lange schon angekündigt, sie wollen einen Epic Game Store auf iOS bringen. Ja, und jetzt haben sie den eingereicht, so quasi einen eigenen Store und für Notarisierung. Und Apple hat das abgelehnt, weil sie sagen, der Install-Button ist zu similar mit dem Apples Get-Button. Und die In-App-Purchase-Label ist zu similar mit dem In-App-Purchase-Label im App-Store. Und Epic sagt halt, ja, wir wollten das halt so ähnlich machen, dass er da Install und In-App Purchase heißt, damit halt quasi die User gewohnt sind halt das von den anderen App Stores, ja. Mhm. Und Apple hat dann das abgelehnt, weil das quasi zu ähnlich ausschaut.
Alter.
Und ich glaube, einen Tag später oder ein paar Stunden später haben sie dann wieder gepostet, nein, Apple hat es jetzt informiert, dass der vorher abgelehnte Apple Epic Game Store jetzt doch notarisiert wird, ja, mhm. und dass das akzeptiert worden ist. Ja. Und dann, vor 23 Stunden jetzt noch, also gestern dann, haben sie dann nochmal geschrieben, naja, Apple hat ja zwar auch der Presse jetzt auch gesagt, dass, obwohl sie das jetzt approved haben, den Epic Game Store für iOS und den notarisieren, sie erwarten sie trotzdem immer noch von Epic, dass das Interface ändern in Future Versions, also dass das umbenennen die Labels von Install und In-App Purchase und so. Okay. Also sie sind ja auch da schon wieder, also zuerst haben sie es einer abgelehnt, sie haben es einer wirklich rejected, weißt du? Mhm. Also sie legen die Epic Games auch schon wieder alle Prügel vor die Füße, was sie können. Ja.
Ja.
Und das ist auch wieder geil, es gibt ja wirklich viele Leute, die gern wieder Fortnite am Mac und am iPhone oder am iPad hätten, ja, die es jetzt jahrelang nicht mehr haben können, weil es hat es ja früher gegeben. Und jetzt gibt es auf Twitter, also wenn du das siehst, da sind schon ziemlich viele auch von den Epic- oder Fortnite-Fans und so heiß auf Apple, weil es jetzt eben immer noch dauert und dauert, bis endlich wieder kommt. Naja, da tanzt es sich auch nichts gut, wenn es dann so pingelig bei diesen Dingen halt wieder sind, ja.
Ja, krass. Okay, das heißt aber, okay, aber den gibt es aber noch nicht, oder? Diesen Epic Games Store.
Noch nicht. Die haben eben da in der dritten Twitter geschrieben, so quasi, wir sind, obwohl es die Rejection Arbitrary ist quasi, wie sie haben es der Europäischen Kommission genannt, und solange es keine weiteren Roadblocks gibt von Apple, sind sie ready to launch the Epic Games Store for iOS in the next couple of weeks, glaube ich, couple of months, okay. Wird heuer noch kommen, aber ja.
Okay, und die lösen es dann auch so quasi, dass diese Fee halt im Grunde dann vom Benutzer dann erheben, oder?
Das weiß man noch nicht. Ich glaube, da haben sie nichts offiziell gesagt, wie sie das machen, gell?
Genau, weil da hat es ja den einen alternativen App Store gegeben, der es halt dann so gemacht hat, mit dieser jährlichen Subscription sozusagen.
Mhm. Bin mir jetzt gar nicht sicher, der Alt Store, den ich drauf habe.
Der Alt Store.
Habe ich da irgendwo was zahlen müssen bis jetzt? Und bin mir gar nicht sicher, ob ich da mal was zahle, 50 Cent oder 1 Euro.
Ich glaube, das ist irgendwie über Apple Pay oder was hat man da zahlen
können. Okay, ja. Ja, wahrscheinlich werden es, ich meine, ja.
Genau, 1,50 oder so im Jahr steht da.
An der Busfahrt. Okay, an der Sache mit dem Core Technology Fee wird sie sowieso auch nochmal was ändern. Also bin ich mir also sicher. Nachdem sie das Ding da gekriegt haben, ja. Ich poste jetzt auch mal den Link gleich da zum Newsroom. Zu dem Tweet, ja. Genau, also ja. Da geht es auch noch hin und her. Aber das finde ich schon auch ganz cool. Also wenn es dann wieder mal Epic Games Store auf iOS und so gibt, ja. Und das war theoretisch was man auf einem iPad einmal wieder mit einem PlayStation-Controller und so ausprobieren konnte oder so, ja.
Mhm. Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, die fetten nur ein wenig. Aber ja, am Ende des Tages, ich glaube, ich weiß ja gar nicht, ist jetzt schon von iOS, iPadOS und so, sind da jetzt schon Betas rausgekommen, wo das drinnen ist überhaupt?
iPadOS wisst ihr jetzt noch nichts.
Die KI-Features?
Also grundsätzlich, das, was ich jetzt gemacht habe, ist, es gibt ja irgendwann jetzt eine iPadOS-Version noch, die auch diese DMA-Regeln umsetzt quasi.
Ach so, okay.
Ja? Ja. Mhm. Also die müssen sie jetzt auch noch liefern, die haben sie auch noch nicht geliefert, nachdem sie iPadOS auch für den Digital Markets Act betroffen gemacht haben. Das heißt, es muss da auch die Möglichkeit geben mit diesem Alternate App Store. Und ja, ich meine, was mir auch mal taugt, am iPadOS sowas wie so ein Emulator quasi für Nintendo oder so dort zu haben, weil der Gameboy-Emulator zum Beispiel, der funktioniert sehr gut, aber halt mit dem kleinen Screen, das war echt einmal cool, so mit einem richtigen Emulator, mit einem Controller dann am iPad spielen zu können. Ja.
Das ist das kommt sicher, das bietet sich ja vor,
ja. Da gibt es ein paar Apps, die ein bisschen Troubles haben mit, die wollen so quasi Wii-Spiele oder N64 auch emulieren, aber die schaffen es nicht, wenn es nicht Just-in-Time compilen, gell? Und das Just-in-Time compilen haben sie dann natürlich wieder abgelehnt, ja? Also die kommen nicht in App Store oder also kriegen nicht einmal diesen alternativen App Store, was das checke ich auch nicht ganz, weil, wissen Sie das, wenn jetzt einer, also das ist schon so, wenn einer ein Spiel in alternativen App Store oder einen Emulator einreicht, muss trotzdem Apple den ja noch genehmigen, oder?
Ja, genau. Ja. So habe ich auch so verstanden.
Und
ja.
Da sind die nicht durchgekommen. Da hat es ja auch sowas gegeben. Warte, muss ich kurz mal googeln. Apple, iOS. Ah ja, und einen PC-Emulator haben sie auch abgelehnt. Ja. Weil der quasi, sie haben da also diese komische Regel drin, denn auch, sie öffnen den App Store für Emulatoren, für Retro-PC, für Retro, wir haben es gesagt, für Retro-Geräte oder für Retro-Devices oder so. Und da ist ja auch keine Definition drin, denn was ist ein Retro-Device?
Naja.
Ja. Mhm. Und sie haben halt dann jetzt einfach wieder gesagt, nein, ein PC, für, wo man halt DOS-Spiele spielen kann, quasi, ist kein Retro-Gerät, weil es ein PC halt immer noch quasi modern auch ist und so. Also, ja, haben sie dann das wieder abgelehnt. Ja. Genau, also das war, weil du sagst, Beta, da weiß ich noch nichts, ob es da Beta gibt oder ob das iPad OS irgendwo schon unterwegs ist. Ja. Und in die Neuchen, ich habe mir jetzt ja, das können wir jetzt Überleitung zum nächsten Thema machen, ich habe mir mal alle aktuellen Developer-Betas installiert, ja, für iOS 18. Und da ist halt mal noch gar noch nichts von irgendwelchen Apple Intelligence-Themen oder irgendwas drinnen. Man merkt generell sehr, sehr wenig, dass das jetzt Betas sind. Ja.
Genau, das habe ich auch schon gehört. Das, also das Gute ist, dass sie eigentlich anscheinend stabil sind.
Das Gute ist, dass sie einfach funktionieren wie vorher, ja. Das Schlechte ist, man merkt eigentlich fast nicht, dass er Beta ist. Es ist fast nichts gleich. Ja. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, eben am ärgsten, sage ich mal, beim iPhone merkt man es halt in dem Control Center. Ja. Weil du ja
das haben sie schon drin, oder? Das neue Control Center.
Das haben sie schon drinnen, wo du das ist in mehreren Seiten halt hast. Wo du dann auch diesen eigenen Seiten für Home und so hast, wo du das alles customizen kannst und so weiter. Ja. Und was man halt auch merkt, ist diese Customization der Icons sozusagen am Dashboard.
Ah ja.
Ja. Mhm. Das habe ich schon ein bisschen rumgespült, so von wegen Tinting in einer Farbe einfärben. Und ich habe jetzt einmal umgestellt auf Dark Icons. Ja. Die, so ist jetzt mein Default-Ding. Das schaut schon ganz cool aus. Mir gefallen auch die Icons irrsinnig gut, die Apple da jetzt auch daherbringt für Music mit dem, das rote Notensymbol auf dem schwarzen Hintergrund und so. Es schaut alles ganz cool aus. Allerdings ist es natürlich nur die total wilde Mischung, weil halt keine der Third-Party-Apps halt irgendwie dark ist.
Ja. Also, okay, das müssen wir schon auftauen.
Ja, jede App muss quasi jetzt zusätzlich ein Icon einreichen, ein zusätzliches Asset ins Bundle. Ja, das halt quasi
dark aktiv Icon wird quasi
für Dark Mode.
Mhm.
Ja. Okay. Und das wird auch lang genommen, um einen besseren Tint quasi darstellen zu können, weil du, ja, da hast du da das dunkle Rahmending und dann in der Mitte das Logo oder was ist dann weiß oder so und dann geht es besser fürs Tinten auch als wie jeder.
Ist ja klar, da färben sie dann das Weiße, man sieht genau. Halt auf der Homepage.
Genau.
Dann rein, gell?
Ja. Was ich ein bisschen herumgespielt habe am iPadOS, was dort auch schon funktioniert, hat mich auch gewundert, ist eben das Math Notes. Ja. Und das ist wirklich auch zum Herzsagen und so weiter, das haben wir ein bisschen die Kids dann herumgespielt auch mit dem Stift, dass der, wenn du da so Formeln skribbelst und so, das ist schon ja so geil, sage ich mal, wie es in der Demo halt auch war. Ja, also in der Kino.
Okay,
ja. Das ist echt schon, macht gescheit was her und ist echt cool, was du alles schon machen kannst. Mit den Plotten auch von Funktionen parat, also so quadratische Gleichungen und so zeigen. Das ist schon cool. Ja.
Funktioniert da die Schrifterkennung dann auch schon?
Also
am iPad?
Die
Schrift, also diese, was heißt Schrifterkennung, also nein, diese, dass er die Schrift dann quasi schöner formatiert.
Nein, so das hätte ich ein bisschen probiert. Er tut eben quasi, wenn du die Formel machst und so, das ist schon cool sehen, was der x hoch 2 plus irgendwas und so. Aber das, was man gesehen hat in der Demo, dass er halt dann deine Schrift so nach und nach immer wieder ein bisschen schöner macht, während du schreibst und so, das funktioniert noch nicht.
Okay.
Weiß jetzt auch nicht, ob das an meinem iPad liegt, weil das schon im 2018 Zeit alt ist und so. Habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber auf meinem iPad tut sich da nichts, dass sich die Schrift nachträglich verändert und so. Ja.
Naja.
Ich habe jetzt auch nicht gespielt mit dem Einfügen und Herumrutschen und Auslöschen und so. Ja. Also da glaube ich, fehlt noch ein bisschen was.
Okay.
Ja.
Das war dann bei diesen mathematischen Funktionen und so, haben sie es aber, glaube ich, auch hergezeigt, gell? In der Präsentation.
Ja.
Weil da kann ich mich noch erinnern, da haben sie irgendwelche Formeln hingeschrieben und dann danach hat er quasi die Formel schöner nur einmal hingeschrieben.
Genau.
Okay.
Ja, also und beim macOS Schaut eigentlich, habe ich noch gar nichts gesehen. Was, also genau, was man auch noch merkt, ist schon die Fotos-App am iPhone. Ja?
Ah, die ist auch schon die
neue. Die ist auch schon die neue, mit diesem neuen UI, wo man halt dann so nach unten scrollen muss quasi und dann da so quasi auch die so andere Kärtchen halt hat mit den Vorschlägen von Recent Days und so. Ja? Mhm. Das schaut auch ganz cool aus. Ja? Mhm. Und was ein bisschen ungewohnt ist, finde ich, da haben's, also die Kamera-View, wenn du jetzt was aufzeichnest oder Videos und so gleich anschaust, das geht alles in so einem kleinen Pop-up jetzt irgendwie auf, ja, das glaube ich ist auch noch nicht ganz ausbrochen, das lässt sich irgendwie ein bisschen schwarz beschreiben, nicht richtig gut bedienen, ja.
Aha, okay. Ja.
Gerade so Videos. Da muss ich jetzt mal kurz was sagen, weil es mir gerade bei Fotos und so weiter durchgehend einfällt. Das war ja was, wo ich jetzt an der, vor kurzem mal überlegt habe, ob ich da einen Tweet oder so dazu schreibe, weil ich da so ein bisschen philosophisch drüber nachgedacht habe. Ich habe jetzt, also meine Tochter hat jetzt gerade die Volksschule verlassen, die haben da ein Volksschulabschlussfest gehabt am Donnerstag, die Lehrer. Mhm. Und die hatte da, dann machen sie so eine Aufführung, die ganzen Volksschulkinder, und das dauert halt, das ist beim Volksschulfest ungefähr eine Stunde lang, machen sie da alle Klassen irgendwelche Sachen und die Lehrer hat halt da mit dem Mikrofon dann auch gesungen und bla bla. Und ich habe ja immer irgendwie, ich habe totale Abneigung gegen die Leute, die bei solchen Events dann ständig irgendwelche Videos in Hochformat dann irgendwo kurz zwischendurch so machen und das so hochhalten und so, ja. Mhm. Weil ich mir denke, ich schaue mir das jetzt lieber an in Ruhe, weißt du, und auch bei einem Konzert oder was, also natürlich machst du mal zwischendurch irgendwo Video kurzes oder so, aber die ganze Zeit mit dem Handy da herumfilmen und so, irgendwie, ich weiß nicht, da schaue ich mir das Konzert gescheit und genieße das, ja. Und auch vor allem die Videos nachher, wie oft schaut man sich das noch an? Und dann, ja, genau. Und dann habe ich aber diesmal, mal auch beim Elternverein und so ein bisschen und von den Lehrern die Frage gekriegt, kann man das nicht überhaupt, das komplette Ding halt aufzeichnen? Ja, eine Aufführung. Jetzt habe ich halt, ich habe da so ein Stativ schon länger, jahrelang schon, und da habe ich da auch so eine Halterung dabei, wo man einfach das iPhone reinklemmen kann. Ja.
Ja.
Und habe ich einfach mal mit dem iPhone Flight Mode eingeschaltet, sozusagen, dass keine Störung und Unterbrechung kommt, und habe einfach mal mit dem iPhone aufgezeichnet, das Ganze.
Okay.
Mit dem Stativ. Ja. Und dann, das Ergebnis ist ziemlich gut, finde ich. Ich bin eigentlich echt überrascht, auch vom Ton und alles. Bin da sicherlich 10 Meter von der Bühne entfernt gewesen. Mhm. Ja.
Was für 4K? Full
ja,
HD.
Das ist ja jetzt genau das. Da wollte ich jetzt hin. Also. Ja,
also, okay.
Ich bin dann, ich bin dann so ein Nerd dann quasi, dass ich mir denke, ich hab da wie soll ich sagen, das ist so, ich hab da so ein ungutes Gefühl, ich verbrauche so viel Daten. Weißt? Also wenn ich das jetzt in 4K 60 Bilder pro Sekunde aufzeichnen würde, ja, da hätte ich einfach ein ungutes Gefühl dabei, weil ich denke, im Hintergrund braucht es so viel Gigabytes, weißt? Da geht es wahrscheinlich nicht für andere Leute so, die was jetzt über das keine Gedanken machen, wie viel Speicher das braucht oder was, weißt du? Aber wenn du das anschaust, ich meine, ich habe es dann jetzt eben nur in HD mit 30 Frames aufgenommen, ja, und die ist jetzt dann auf YouTube hochgeladen auch und quasi mit so einem unlisted quasi dann einfach nur einen Link gemacht und geshared auch mit den Eltern so, ja. Aber die Qualität ist ja mega. Da brauchst du ja kein 4K jetzt. Weißt du, ich meine, gerade wenn ich 10 Meter entfernt bin und da dann ein paar Kinder aufzeichnen. Ja. Aber das habe ich mir da während ich das aufzeichne, da habe ich mir schon überlegt, ob das die Ausnahme ist. Aber weißt du, kennst du das? Ich meine, du denkst dir dann an das Ganze, wie viel Speicher braucht das jetzt von meiner iCloud? Weißt du, wie kopiere ich das immer dumm? Wie sicher die das Ding? So Gedanken mache ich mir da schon vorher, wenn ich sowas tue, weißt du? Deswegen habe ich auch irgendwie, meine Kinder nehmen sich da gar nichts, die dann ja stundenlang irgendwas herumfilmen mit dem iPhone, weißt du?
Ja, nur dann ist halt teilweise auf einmal voll.
Ja, ja, leider nie.
Und dann geht wieder irgendwas.
Leider haben sie alle iCloud-Fotos und es geht einfach in meinen iCloud-Fotos-Store rein, weißt du, was ich meine? Der dann irgendwann vielleicht leider voll ist und das stört mich dann auch, wenn er dann voll ist, sozusagen. Ja, aber sie denken sich da ja gar nichts, gell?
Ja.
Und, ja, das eine Stunden-Video hat jetzt auch 5 GB gebraucht. Ja, was aber okay ist, finde ich wieder. 5 GB für eine Stunde, ja.
HD.
Okay.
Mhm. Ja. Ja, ich mir jetzt da gerade googelt habe, 4K brauchst zwischen 15 und 30 Gig circa.
Pro?
Für eine Stunde.
Ja, in 30 Frames pro Sekunde oder in 60?
Ja, das steht da nicht.
Mit 60 wahrscheinlich.
Sagen, bei 60 wirst du eher bei 30 sein. Ja?
Also hätte ich 6 Mal so viel gebraucht. Ja, das ist dann schon ein heftiges Pfeil.
Ja, voll. Nein, und ich habe auch teilweise schon ein paar Mal am iPhone, was das so 4K-Videos und so. Aber da schrägst du dich dann schon, wenn du irgendwie die Dateigröße siehst, was du, wenn du nur ein paar Minuten schon aufgenommen hast.
Ja.
Wo du schon denkst, puh, das ist jetzt, weiß ich nicht, hat jetzt schon fast ein Gig oder so, das Pfeil, ja.
Eben.
Nein, ja, voll. Das, ja, vor allem bei iCloud jetzt, ich glaube, da haben wir weiß ich nicht, von die 2 Terabyte ist bei uns relativ viel, aber es kommt halt dann auf die Situation drauf an, gell. Ob es jetzt, also lokal würde ich mir eher mehr Sorgen machen, ob ich lokal es nur frei habe dann.
Mhm.
Am Gerät. Dann vielleicht am Gerät, ja, weil dann dauert das vielleicht dann doch nicht 1 Stunde die Aufführung, sondern 1 Stunde 15 oder so, weißt du, oder gleich mal 1,5 Stunden, ja, dann brauche ich gleich nur mehr 50% mehr.
Ja.
Und so. Und ja, und dann magst du da das, ich weiß ja gar nicht, so mega Files, das übertragt er ja auch nicht über Mobilfunk oder so, da wirst du jetzt da nicht in einem fetten WLAN drin gewesen sein.
Ja, nein, das musst du dann halt
also
warm am Abend, wenn du dann wieder daheim,
also ja genau, die lokale Speicher brauchst du halt,
ja.
Ja, genau. Und ja, genau, zahlst du hast du glaube ich auch nicht werden, oder?
Ja, so, das war ja die Frage, dann, was das draußen ich aufnimmst nie und so. Dass ich das quasi einfach 1 Stunde lang filmen lasse, sozusagen durchgehe.
Ah, ja.
Aber es hat vom Akku natürlich dann auch einiges braucht und so, ja.
Ah, ist aber, ja,
klar. Ja. Ist gegangen. Ist gut gegangen, das Ergebnis lässt sich sehen und alle sind happy und, aber es war witzig, weil ich echt so drüber nachgedacht habe, ja, mache ich mir da zu viel Gedanken drüber schon, weil ich da so die Details weiß oder ja, weil das ist nämlich echt, also ich weiß nicht, ich glaube beim iPhone 15 Pro ist das halt einfach Default, glaube ich, 4K. Also ich habe da glaube ich nie was umgestellt auf das 4K.
Ja, das mag sein, ja, genau.
Und da filmst du halt einfach los und dann fährst du halt da mit 4K rein. Ja, nein, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich die Fotos-App jetzt gesehen. Also die Fotos-App, da merkt man es jetzt irgendwie am meisten, dass sich da was geändert hat schon für der Beta her und ja. Eigenartigerweise am Mac ist die Fotos-App noch komplett wie früher. Ja.
Okay.
Wo das auch schon die zweite Beta jetzt ist, ja. Ja. Ja, also kann ich mal sagen, jetzt so grundsätzlich, wer will, keine Gefahr, die Sachen funktionieren, es gibt keine Probleme, aber es ist halt der Lohn nicht sehr groß sozusagen. Ja.
Naja. Ja, wir haben auch am Donnerstag Abschlussfest gehabt und ich habe dann auch von der Lehrerin so einen USB-Stick gekriegt, so, wo alle Fotos oben waren von der ganzen, von den 4 Jahren Volksschule.
Oh. Ja, das sind wir genau im gleichen Thema schon wieder. Ich habe das gleiche auch jetzt von der Lehrerin gekriegt, aber spüle mir das dann in My Library rein. Irgendwie.
Ja, voll.
Na, will ich eigentlich auch nicht, weißt du? Was du, ich kann, da müsstest du die ganzen Fotos durchgehen und nur wieder schauen, wo ist denn leer vielleicht oben oder so. Aber irgendwie ist das ja doch aufgehalten für Sparer. Aber ich würde jetzt eine tausende Fotos, die irgendein Lehrer da oder macht hat, in meiner Library drinnen haben. Ich weiß es auch nicht.
Naja, voll. Ich meine, ich habe das bei meinem Google-Konto dann aufgeladen, weil da verwende ich eigentlich das Google-Fotos nicht. Was denn, habe halt dort ein Album gemacht und dann kannst du es auch gleich eben scheren und so weiter. Ja, das quasi, und halt hat man halt dann selber privat wiederum halt die Fotos ausgepickt, die halt dann in der privaten Library halt dann haben wollten,
ja, okay,
also in der iCloud.
In der iCloud Library. Die Fotos ist bei mir auch so, da habe ich ab und zu mal was zum Sharen mit Android-Usern und so, dann nutze ich das auch. Okay, aber dann kannst du das da mal hochladen und ist da gespeichert, genau. Ja.
Okay, kannst du es auch jeder abladen, also da kannst du gleich alles gezippt abladen, ja, das ganze Fotoarchiv. Oder sie können es auch mit einer, ja. Genau, das ist,
okay, das ist eine gute Idee.
Das so, habe ich da jetzt nur so gemacht. Aber es ist ja auch so geil bei den Fotos, wenn du da anschaust. Also, ja, naja. Ich sage einmal so, man merkt auch, dass die Lehrerin ihr Smartphone abgegradet hat innerhalb dieser 4 Jahre. Weil die ersten Fotos von der ersten Klasse sind halt nur so, ja, nicht so schöne JPEG-Dateien.
Ja.
Irgendein LG oder was steht da dabei? Irgendwie sowas. Und jetzt aber so aus der 4. Klasse zum Beispiel die Ausflüge, die sie da gemacht haben und fotografiert und dokumentiert haben, die sind dann schon mit einer wegen besseren Qualität.
Ja. Ist sehr witzig. Ja. Also du hast jetzt eh schon wahrscheinlich aus dem EXIF quasi Informationen rausgelesen, was das für
Gerät ist. Ja, genau. Ja, zum Glück. Ja, zum Glück. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals von der, wie der Kindergarten vorbei ist, haben sie mir auch schon Fotos gegeben. Und da hat aber nichts gestimmt, weißt du, da waren die ganzen, ich weiß nicht, was da aufgeführt haben, aber da waren auf jeden Fall die EXIF-Informationen weg.
Okay.
weiß ich nicht. Also das war ja, glaube ich, die hat das, glaube ich, gar nicht mit einem Handy gemacht damals, sondern halt nur mit einem normalen Fotoapparat oder so. Auf jeden Fall, hat dann aber auch der Datumstempel nicht gestimmt.
Ja, ja, das ist dann auch schade.
Irgendein Datum drin gehabt.
Ja.
Und nein, aber da dieses Mal zum Glück, das ist wiederum der Vorteil, dass es da mit dem Handy alles gemacht hat, weil halt da jetzt auch wirklich die Ortsdaten drinstehen, das genaue Datum und so weiter.
Mhm, ja, das ist cool. Ja,
Das ist cool.
Weil, sage ich mal, bei den Cybershot und was ich, Kameras, was es da früher gegeben hat, da haben wir ja oft dann die Leute einfach nicht gefreut, dass sie das Datum jetzt mal richtig stellen. So. Und dann hast du
ja
Fotos überall das falsche Datum
oben. Ja, voll. Und der hat mir das damals, habe ich es erst gemacht, habe ich es in die private, glaube ich, importiert. Mhm. Ja, super. Und dann hat er mir das quasi ganz zum Schluss angezeigt, die Fotos, ja, von der ganzen Kindergartenzeit. Wusste dann selber, weiß ich nicht, wann war denn der Ausflug überhaupt? Ja, keine Ahnung. Ja. halt irgendein Datum eingestellt dann.
Ich habe mal ziemlich viel Fotos eingescannt von meinen alten Familienalben, von meinen Eltern und so. Und ja, da hast du auch das gleiche Problem. Du musst halt dann drüber gehen in der App, in der Library sozusagen, und die Hände halt einfach auf irgendwas sitzen. Was der da kannst du halt Hexen so aufs Jahr gehen. Also da weiß ich halt, okay, das war in die 80er irgendwo da und da so, weißt du, wenn ich die Fotos dann, dass du halt wirklich zumindest am Anfang der Library hast.
Ja, voll. Habe ich beim 40er von der Tina auch so gemacht, aber da habe ich auch die ganzen Fotoalben und so von ihr bin ich durchgegangen.
Mhm. Die dann bis digitalisiert mögliche, quasi waren. So,
ja, voll. Boah, puh, das war ja Zache-Partie. Genau, aber da kannst du auch nur so Daumen mal bieten, weil da teilweise, teilweise hast du das ja hinten nur stehen, Foto wenigstens, gell? Oder halt im Fotoalbum nur irgendwo, also ist schon gegangen, aber.
Das ist ganz witzig, weil manche so Zache Fotos können lesen, auch die Rückseiten extra wegen denen.
Ach so, wirklich? Okay.
Ja.
Ich habe mit, was habe ich das gemacht? Ich glaube, mit dieser, immer nur mit der Google-App, glaube ich, habe ich es einfach da.
Ja, also mit dem iPhone
sozusagen oder was. Quasi.
Ja, da gibt's genau. iPhone-Apps habe ich auch hergenommen. Und, aber es gab ja, die habe ich mir dann auch nicht gekauft. Damals habe ich gedacht, irgendwie kaufen wir so einen, verkaufen dann nachher wieder weiter. So ein, da gibt es ja von ScanSnap, glaube ich, nicht Epson. Muss ich den aussuchen, weil den muss ich nochmal verlinken. PhotoFast heißt
so.
Epson PhotoFast, genau. Den da dann, den postest du als Link einer. Und der quasi, da stößt oben eine Staffel Fotos halt rein, ja. Und der ist genau für das gemacht halt. Mhm. Und der tut auch eben, der hat, glaube ich, Konis eben, dass er die Rückseiten auch kennt und da das Datum overliest zum Beispiel.
Ah, ja. Ja. Ah, cool.
Und mit dem bist du halt wirklich schnell, wenn du die Fotos aus dem Album halt außer tust und wieder rein tust dann sozusagen und dann zack, 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 haut er die durch. Der ist für dich gemacht, ja. Aber ja, ich will das jetzt einmal Albums kennen und dann nie wieder, haben wir doch die Smarts wachsen. Ja, es ging halt vielleicht, dass du nachher viel haben. Oder es gibt sogar, hat ich gesehen, vor Jahren hat es in Deutschland und so einen Verleih gegeben, der was das einfach für ein paar Wochen der ausleicht, so ein Gerät, was der. Ja, das war eigentlich das Gescheiteste.
Ja, der Schwiegervater hat dann auch noch, der hat so, was ist denn das für Format, so Super 8 oder irgend sowas, Filmrollen gehabt,
Film,
von
früher. Ja.
Und der hat das quasi noch digitalisieren lassen dann, also digitalisieren lassen, und das war eigentlich ziemlich cool.
Ja.
Also,
du schickst das irgendwo ein quasi, oder?
Du musst das einschicken, genau, kriegst dann, ich weiß gar nicht, ob es dann, oder das sogar auf einer Blu-ray oder irgendwas kriegt, keine Ahnung, oder eben nur digital.
Ja.
Genau, aber da haben wir wieder gedacht, na, ist dann schon ganz cool, wenn du teilweise Videos und so auch noch hast, gell?
Mhm. Ja.
Von ein paar so Events, weil dann später mal so in 30, 40 Jahren.
Ja. Ich meine, das ist ja, das gibt es
schon nette Erinnerungen.
Auch, dass es so Services gibt, wo du halt deine Alben hinschickst und die digitalisiert wird das. Aber das ist ja halt irgendwie so, willst du dein Familienalbum halt da hinschicken irgendwo, ja?
Naja.
Ja. Gibt's ein bisschen.
Ja, voll. Und ich, dann kommt's ja immer, glaube ich, drauf an, gell, auf den Zustand von den Fotoalben und so. Weiß ich nicht. Ich habe halt da einige gehabt, da war, also, das war, ja, wie soll ich sagen, da waren halt die Fotos im Grunde eingeklebt, ja. Und was der so handschriftlich auch nur irgendwas drunter geschrieben und so. keine Ahnung.
Das ist so geil, meine Familienalbum auch, meine, das merkst du so, wie es halt die Zeit vergangen ist, wie sehr es gefreut hat, wie viel Zeit die dann gehabt haben. Bei meine, ja, das ist so, mein erstes Album von mir, das ist wirklich nur, was der, also auf jeder Seite zwei Fotos, ja, mit so, damit diese Dreieck, was denn die Ecken da, dann sind so Dreiecke, wo sie so drinnen klemmen, weißt du, was du
ja, nimmst, ja, genau. Ja.
Und dann bei jedem Foto nebenbei, so mit wirklich, meine Mama hat da mit ihrer schönen Schrift, weißt du, hingeschrieben nebenbei, das erste Bad und was weiß ich, die ersten Weihnachten, bla bla bla, so. Und dann, je älter das wir halt werden und dann je mehr Kinder auch, also meine Brüder dann dazu kämen und so, weißt du, dann nur noch die Fotos so halt einfach das auf der Seite halt so aufpickst quasi, weißt du.
Urlaubfotos, ja, dunk, 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 dunk. War nicht mehr so viel Zeit dann.
Nein.
Ja.
Genau.
Ja, das ist eh vielleicht ein bisschen, ich meine, es gibt zwar trotzdem immer nur heutzutage auch Leute, die sich quasi so Fotobücher halt dann entwickeln lassen. Mhm. Für die einzelnen Lebensjahre teilweise sogar vom Kind.
Ja, ja.
weil man eh so viele Fotos hat, aber so ein bisschen Trend ist, glaube ich, absteigend, dass das immer weniger wird.
Ja. Das Syracuse ist auch so einer, was im Podcast einmal erzählt. Der hat ja wirklich auch von jedem, also erstens ist ja so einer, dass er seine Fotos immer wirklich alle, jedes einzelne nachher nochmal anschaut, nachdem es in der Library ist, quasi vom nach dem Urlaub und so, ja. Mhm. Und dann drüber korrigiert und zuschneidet und Farbanpassung macht und so, ja. Und dann gibt's jedes Jahr quasi vom Urlaub und von Weihnachten und so weiter ein Fotobuch. Und da hat er immer verzählt, dass vorher das immer über das Fotos-App hat es halt direkt drin, so zum Bestellen was gegeben, weißt du?
Ja.
Das haben sie dann rausgenommen und jetzt gibt's halt da Third Parties, da hat er mal ein paar Reviews oder ein paar gesagt, die und die kosten nicht mehr sozusagen. Ja, aber es macht schon Sinn, aber es ist halt so viel Arbeit, also, wow. Fotos bearbeiten und durchschauen und so weiter, das ist wirklich viel Arbeit, ja. Und Fotobücher erstellen haben wir auch oft noch für Weihnachten und für Freunde und für Familie und was weiß ich, aber es ist jetzt mal so eine Arbeit. Und die Fotobuchsoftware, ja, Alter.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich glaube, da war aber eh damals die, weiß ich gar nicht, ob es jetzt nur, ja, Fotobücher gibt, schau jetzt nur im Fotos, gell?
Ja, ich weiß jetzt den aktuellen Stand nicht, aber das waren immer eigentlich die geilsten.
Da gibt es ein Great Book. Ja? Achso, na, da kommst du auf dem App Store dann, oder wie?
Ja, das ist eben genau das. Das haben sie jetzt ausgelagert an Third Parties halt. Du kannst da irgendwie was einklinken von dem anderen. Vorher haben sie halt einfach irgendwie, Apple hat eine Firma gehabt, die das macht, so quasi. Ja. Früher war das einfach so in Fotos integriert, fix fertig.
Genau, im iPhoto war das drinnen.
Genau, das haben wir auch ein paar Mal gemacht. Das war natürlich nicht das günstigste, aber es war direkt von der Qualität das geilste. Ja,
ja, voll. Ja.
Tja. Haben wir auch ein bisschen vom Thema vom iOS Beta und so Richtung Fotos abgeschweift, aber ja, hat gerade
passt jetzt. Ja, genau. Aber ich wollte nur sagen, ich verstehe das auch, was du ganz am Anfang gesagt hast, weil das denke ich mir dann auch oft, ja. Oder bin ich auch oft ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite denkst du, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel bei so einem Schulabschlussfest, schau cool, wenn du das halt später dann auch nochmal hast, gerade speziell jetzt von der vierten Klasse, Volksschule und so. Aber dann magst du eigentlich auch nicht die ganze Zeit dastehen und fotografieren und filmen, ne?
Genau. So war das mit dem Stativ eigentlich dann wieder, sage ich mal, die für mich beste Lösung, weil ich habe was anschauen können, weißt du?
Ja.
Und das Ding ist halt am Stativ da hingelaufen. Ab und zu habe ich mal drauf geschaut, ob es eh passt und so, ja. Aber grundsätzlich habe ich die Veranstaltung wahrnehmen können. Und ja, ist echt ganz gut gegangen, muss ich sagen, ja.
Okay.
Ja, gut. Dann machen wir noch kurz ein paar Development-Themen, oder?
Ja,
da machen wir durch, glaube ich, mit Apple-Sachen.
Ja.
Ich habe da mal MySQL aufgeschrieben vor ein paar Wochen schon.
Ja.
Als Stichwort. Und da habe ich jetzt wieder mal die Tage mal nachschauen müssen, was ich da eigentlich verzögern wollte. Weil es schon so lange her ist. Und ich sage einmal so. Ich habe vor ein paar Wochen mal den gestartet quasi MySQL mit SSL-Verbindung zu benutzen. Ja.
Okay.
Weil das immer noch so ein Thema war beim Hosting auch von unserem Systemen halt irgendwie, alles ist halt verschlüsselt und bla bla, aber irgendwie, und MySQL hat keiner das auch schon lang, aber die Datenbank-Connection haben wir irgendwie noch nie verschlüsselt. Ja. Läuft zwar eh bei uns alles innerhalb des VPNs, innerhalb der Firewall, innerhalb einem eigenen Private Network, bla bla bla, aber trotzdem, why not? Ja. Wollte ich einfach einmal auch mir anschauen, wie das ist, sozusagen. Und im Zuge dessen bin ich dann, sind wir dann ein paar so, das wollte ich jetzt kurz mal da mit dir Aha-Momente kommen, wollte ich durchgehen, weil ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt in den letzten Monaten auch, dass da quasi, wenn du mit einer MySQL in Development lokal oder in irgendeinem neuen System irgendwo was tust, dann so Meldungen kommen wie quasi Public Key Retrieval not allowed. Hast du die Message schon mal gesehen?
Ich glaube schon, ja. Ich meine, ich habe jetzt schon länger nichts mehr mit MySQL gemacht.
Und ich habe dann immer googelt, was ist denn das? Woher kommt denn die Meldung? Warum musst du denn da jetzt anders? Was ist denn der Version anders? Keine Ahnung. Dann habe ich einfach irgendwo gegoogelt und ist da dabei gestanden, okay, musst da zum zum Connection-URL auch das dazu schreiben, Public Key Retrieval allowed true oder was. Ja, und dann geht's wieder.
Okay, das ist vom JDBC-Treiber gekommen quasi.
Ja, das Meldung, oder wo? Genau. Das ist vom
JDBC. MySQL-Log.
Genau, okay. Beim Verbinden, JDBC, beim Herstellen der Connection. Und jetzt, wie ich das mit der SSL-Verbindung dann gemacht habe, habe ich erst checkt den Zusammenhang eigentlich auch. Beziehungsweise ein bisschen vorher schon, ich habe einfach insgesamt einmal MySQL auf neue Versionen updated, ja, und dann SSL-Connection einbricht und so weiter. Und dann bin ich draufgekommen, mit der Version 8.0.4 der MySQL haben sie quasi einen neuen Passwort-Default-Algorithmus eingeführt. Nämlich den Caching SHA-2 Password Algorithm. Ja? Okay. Vorher war das so ein Native MySQL Algorithmus, der die Passwörter verschlüsselt hat. Das sieht man auch in der MySQL Users Tabelle, dass die Passwörter dann einfach ohne Stausschauen vom Hash her. Ja? Und das ist mir auch schon mal untergekommen, aber jetzt habe ich die Zusammenhänge erst verstanden. Und mit den neuesten Versionen, ich habe dann glaube ich auf 8.035 updated, da schreibt er dann ständig im Log aus, ein Warning, wenn du mit dem alten Kennwort-Typ quasi, mit dem Native MySQL-Dingsbums da noch einen User hast und du verwendest den und connectest den mit dem, schreibt er da ein Warning aus, du sollst bitte den neuen Passwort-Algorithmus hernehmen. Und dann habe ich halt da mal einige umgeändert auf den neuen Passwort-Algorithmus und dann habe ich checkt, okay, wenn ich jetzt eine neue Version irgendwo, ein neues Image irgendwo neu installiert habe, hat er immer schon defaultmäßig den verwendet, den SHA-2 Passwort-Algorithmus. Ja. Und der verlangt von dir, wenn du den verwendest, dass du entweder eine SSL-Connection hast, eine sichere, ja, oder wenn keine, dann musst irgendwie den Public Key für das SHA-2 Passwort-Verschlüssel-Dingsums irgendwie zum Client bringen, ja.
Okay.
Und der darf halt nicht quasi defaultmäßig unsecure übertragen werden. Und deswegen musst du dieses Public Key Retrieval Allowed True dazu schreiben, wenn du über eine unsichere Verbindung gehst und so ein SHA-2 Passwort verwendest.
Okay.
Ja.
Aha, steht ja da, dass quasi so das haben sie standardmäßig nicht auftrat wegen Man in the Middle Attack sozusagen dann.
Genau. Und jetzt dann, wo ich quasi erstens mal auf die Version gegangen bin und dann alle Passwörter auf das SHA-2 aufgenommen müssen, weil die alten dann immer Warning produziert und mir den Log voll gespammt haben. Ja, habe ich dann erst gecheckt, okay, mit dem SSL-Connection-Ding sozusagen erschlage ich das alles in einen. Ja, also wenn ich dann auf SHA-2 gehe, dann habe ich die Meldung nicht mehr und muss kein Public Key Retrieval erlauben über unsichere Verbindung, ja, sondern es läuft halt alles mit dem neuen Passwort-Hash jetzt an und über SSL-Connection. Ja,
cool.
Und das Interessante da ist, da gibt es ja auch voll viel über die Dauer entstandene Varianten, was man halt da, wie man das SSL-Connection-Ding halt in der JDBC-URL mitgibt und wie man das aktiviert, ja. Und jetzt muss ich kurz einmal schnell in unseren Connection-Ding da reinschauen und sowas rausholen, damit ich das direkt sagen kann, wie das jetzt dann ausschaut. Weil es im Prinzip läuft es ja so, du stößt dann, in meinem Fall, du stößt dann eine Certificate Authority, ja, und machst da halt einen Self-Signed Key halt einfach unter Zertifikat. Ja, und dann musst du sozusagen der MySQL einerseits natürlich diese CA und die Cert und den Key halt konfigurieren in der MySQL-Config-Datei. Ja, und du musst quasi auf der anderen Seite halt auch deiner Java-Anwendung diese Dinge halt auch geben. Ja, also du erstößt dann so einen Trust-Store. Und du musst dann quasi deiner JDBC-Connection halt sagen, pass auf, verwend den Trust-Store da, ja, das ist dann so ein JKS-Keystore, das machst du ja mit dem Keystore-File-Tool da dran, und verwend den Trust-Store, um die CA, was du, den Key und das Zertifikat, was dir die MySQL da gibt, zu validieren. Und du musst dann quasi halt auf der einen Seite, ja, die MySQL einmal sozusagen so konfigurieren, neu starten und auf der anderen Seite halt deine Anwendung dann so konfigurieren, ja. Und daran quasi, gibt es dann den SSL-Mode sozusagen, ja. Das ist quasi der Part, das heute jetzt schnell mal, ich hau das jetzt, müssen wir schauen, wenn wir das dann in die, na, es gibt mir vielleicht irgendwo verlinken dann oder was, aber ich poste jetzt einmal da so einer. Ja. Also du haust dann quasi diese Parameter da dann an die JDBC-URL dran, sagst halt SSL-Mode ist gleich Verify CA, ja. Und da eben findet man unterschiedliche, wenn du googelst eben, wie man SSL aktiviert in der JDBC-URL, das ist die aktuellste, modernste, neue Variante.
Okay.
So, ja.
Das liegt dann der Trust, das JKS-File liegt dann im Klassenpfad irgendwo, oder wie?
Ja, entweder im Klassenpfad oder in meinem Fall halt liegt es irgendwo im Filesystem unter
Root so.
Trust Store JKS.
Ach so, das ist wirklich.
Das ist absolute URL da zum Beispiel. Ich meine, bei mir sind es ja alles Kubernetes-Sachen, was der Mount quasi den Trust Store als Kubernetes-Secret da in den Port halt rein. Und dann musst du ihm noch das Passwort mitgeben, um den Trust Store quasi zu öffnen halt.
Ja.
Okay. Und ja, damit und dann, und das ist quasi, das kannst du so, wie sie sagen, so in mehreren Schritten machen. Du kannst da in dem MySQL-File halt einfach mal die Certificates konfigurieren und das alles, ja. Und die MySQL einmal dann so starten, dass sie grundsätzlich diese Sachen konfiguriert hat, ja. Dann kann natürlich die Anwendung immer noch nicht SSL verwenden, ja. Dann kannst du die Anwendung updaten sozusagen, dass die das hernimmt. Ja. Und wenn das funktioniert, kann man dann auch in der MySQL nur sagen, nur noch bitte sichere Verbindungen zulassen.
Okay,
ja. Ja. Mhm. Dann lässt er in Zukunft auch keinen mehr connecten ohne sozusagen dieser Konfiguration. Ja.
Okay, das heißt dann die ganzen, also wenn es Entwickler oder so gibt, die halt auch auf die Production.db kommen, wir sind halt dann auch SSL connecten, oder wie?
Ja, wenn du dann das auf True schaltest sozusagen, ja.
Genau, ja. Genau.
Und du, wenn du jetzt sowas wie Data Grip und so wendest, müsstest du das auch dann machen sozusagen, ja.
Ja.
Genau. Ja. Also, ich habe es jetzt, wie gesagt, noch nicht enforced, also, aber die Testumgebungen und so weiter laufen jetzt bei uns alle mit dem Secure mal und das, und was interessant ist, das habe ich eben deswegen auch, ich sehe klar, man rollt es mal in den Test aus, weil man merkt halt dann nach und nach, wo man halt dann das noch nachziehen muss, wenn man zum Beispiel sowas wie Backups hat, die dann, oder Replication Cluster, bla bla bla, überall da schlagt sich das natürlich dann durch. Weil die dann auch irgendwann halt über Secure Connection gehen müssen und weil das Backup MySQL Dump zum Beispiel dann auch secure sein muss und so weiter halt. Ja. Aber ja, wie gesagt, für mich war eigentlich das, der größte Aha-Moment das, dass ich jetzt einmal verstanden habe, warum ich Monkey-URLs bei Monkey-Environments quasi in meinem Test- und Development-Setup und so weiter manchmal dieses Allow-Public-Key-Retrieval machen habe müssen. Weil bei alten Anwendungen, also bei alten MySQLs sozusagen, wo ich noch die Native-Passwörter gehabt habe, da nicht, ja. Bei den neueren, wo dann schon das SHA-2 war, da schon, ja. Aber mir war es nie klar, warum ich da das machen muss und da nicht, ja.
Aber du musst, meinst du da quasi SSL, nein, du musst quasi nichts, Und von der Load oder so, hat man da irgendwas gemerkt? Ich habe ja dann doch ein bisschen einen
Traffic gesagt, drauf bin, auf der DB. Ich bin im Code so. Noch nicht hingegangen dort. Ich bin jetzt mal in alle Testumgebungen auf Secure gegangen und der nächste Schritt wäre dann jetzt die Pro zu machen. Die Pro-Load, es ist genau so ein Thema im auch. Wir haben gerade vor kurzem ja wieder mal die Datenbankressourcen verdoppelt, weil die, aus Gründen,
also,
sage ich mal, weil wir zuerst intern ein Problem gehabt haben, wo wir Mobile Clients ausgeliefert haben, die viel zu oft eine sehr teure Urlaub gerufen haben. Ja, was es bei der Datenbank in Bedrängnis gebracht hat, dann haben wir quasi von einer Nacht auf die andere sozusagen die Datenbankressourcen verdoppelt, um diesen Fehler zu quasi zu auszugleichen. Und dann haben wir den Fehler im Codebaum, bis das in alle Clients ausrollt, weißt du, musst mehr Ressourcen haben. Da war dann die Serverload schon so bei 80% von der DB und in Spitzenzeiten Rushhour dann halt ist angestanden. Ja. Jetzt sind wir wieder bei 10-15%. also würde ins SSL auch nicht weh dann, sage ich mal.
Okay.
Damals hätte ich das natürlich nicht da können. Naja, also soweit.
Wie viel RAM braucht es da jetzt zum Beispiel schon von der, also läuft euch ja DB überhaupt noch im RAM?
Die ganze Zeit passt natürlich nicht mehr rein.
Ja.
Aber wir haben jetzt immer die Varianten, was der mit der MySQL kannst du ja sagen, mittlerweile seit ein paar Versionen, use all resources quasi, oder so quasi, du bist die einzige Anwendung auf der Maschine.
Kannst du mehr, kannst schon konfigurieren quasi, gell, dass er dann wirklich 80-90% oder so.
Genau, also du sagst einem einfach in der Config nur noch, da gibt's auch so Flags, haben wir ja meinen Podcast da irgendwo erwähnt, muss man suchen. Ja. Ja, du bist die einzige auf der Maschine und du darfst alles nutzen und dann nutzt du halt auch den ganzen RAM. Jetzt, die neue Maschine hat ihm jetzt auch sozusagen statt vorher 64 Gig, hat jetzt nur 28 Gig. Ja.
Mhm. Okay. Und, ja. Das heißt, mit dem habt ihr quasi schon nur da das neue Feature halt auch.
Ja.
Ja.
Das hat er leicht
enablen können quasi.
Genau.
Okay,
genau.
Cool.
Ja. Mhm. Und, aber es war halt so, das ist auch so ein Learning, das hätte ich gar nicht so als Thema auf der Ding, aber es passt da gut dazu gerade. Es ist so ein bisschen, man hat so oft dieses Credo, okay, Reuse quasi und Wiederverwendung und so weiter, ja. Und in dem Fall war das eigentlich kontraproduktiv, weil halt einfach die Mobile Developer gemacht haben, naja, da habe ich eine API, die nutze ich da in dem Dashboard schon, ja, die zeigt mir da meine Überstunden, Arbeitszeiten, Gleitzeit, Urlaubstage, alles halt an, ja, und einer dieser Werte, ja, den brauche ich jetzt für dieses Widget da auf Android auch.
Mhm.
Und ja, dann nehme ich die URL halt einfach und rufe die für das Widget halt auch auf, weil den einen Wert nehme ich halt dann da raus. Das Dashboard wird aber, keine Ahnung, einmal am Tag aufgerufen vielleicht oder ein paar Mal in der Woche halt, ja. Und das Widget am Android aktualisiert sich halt keine Ahnung wie oft am Tag.
Ja.
Ja? Jetzt ruft das Ding und diese Kalkulation dieser ganzen Urlaubstage und wie viel Resturlaub noch und wie viel Rest- und Gleitzeit und was ich, kann halt sehr intensiv sein, wenn zum Beispiel die lang keine Abschlüsse mehr gemacht haben oder so. Ja? Dann rechnet er da monatelang zurück, wie viele Überstunden du hast.
Mhm.
Ja? Und der Wert ist aber unrelevant für das Widget eigentlich.
Ja.
Da mache ich doch lieber einen Endpunkt, der ganz kostengünstig und schnell diesen einen Wert berechnet, den ich dem Widget anzeige. Ja? Als wie, dass ich diese einen bestehenden Endpunkt verwende und da halt den Server quasi stark belaste dadurch.
Ja.
Ja?
Aber das ist immer, das ist mir auch schon öfters aufgefallen, das ist dann immer so, also sobald der Performance-Aspekt irgendwie reinkommt, musst eigentlich oft, also jetzt nicht immer, aber musst dann oft bei so Wiederverwendungsgeschichten oder so typische Code, Design und Sachen eigentlich Abstriche machen.
Ja, ist so, ja.
Mhm. So, was das fängt eigentlich schon bei einfachen Sachen an, wenn du irgendwie sagst, so, keine Ahnung, du arbeitest jetzt mit Hibernate und du fragst jetzt irgendwie deine Entitäten ab, ja, und dann kriegst du ganz sauber deine Entitäten zurück und so weiter.
Mhm.
Ja, nur halt im Laufe der Zeit, dann wächst das halt alles, ja.
Ja.
Und ich meine, vielleicht ist dann teilweise auch, werden vielleicht manche Modellierungsentscheidungen vorher Stoffen oder so, ja.
Mhm.
Aber dann kommst du halt, wenn es dann hart fortkommt bei so Performance-Sachen, auf einmal drauf, ja, eigentlich was geil, wenn ich jetzt nur bestimmte Spalten so irgendwie außer selektier, ja.
Ja.
Nur leider musst du dann halt komplett den Schritt aussehen aus dieser ganzen, aus diesen ganzen ORM-Spielerei halt. Ja.
Ja.
Also das ist oft so ähnlich, gell?
Ich finde, das ist auch schon ein gutes Beispiel auf ganz unten noch in der Datenbank-Ebene. Wer tut heute noch seine Datenbank nach Tannenbaum auf die x-te Normalform bringen?
Weißt du? Ja, voll.
Also du musst ja da schon gehst du da oft schon weg aus Performance-Gründen, von dem, dass du
genau.
Bis ins Letzte normalisierst.
Genau,
ja?
Genau. Da hast du eigentlich oft, das habe ich ja letzte oder die Woche was wieder irgendwo gehabt, ja, dass man halt einfach, ja, da musst du dann halt teilweise weggehen und einfach auch teilweise so gespiegelte Spalten machen, also eigentlich genau im Gegenteil zur Normalform halt,
genau, weißt, ja.
Wo ich sage, okay, da, das tue ich jetzt bewusst Duplikat einspeichern, einfach weil ich weiß, dass man diese ganzen Joints, die ich machen müsste, dass ich das dann live abfrage, einfach viel zu sehr wehtan.
Genau. Ja,
so, ja. Ja. Mhm. Ja, voll.
Ja, das war wieder so ein Beispiel eben, ja, wo die, sage ich mal, innerhalb des, wenn wir da New Relic und so weiter analysiert haben und gesehen haben, wo ist das Problem verursacht jetzt, dass wir da in so ein Performance-Thema kämen, ja, da haben wir schon gesehen, okay, das ist die Uhr, da sieht man schön, die ist in den letzten Tagen halt so und so stark angestiegen, der Aufruf und die Form, blablabla. Während wir noch überlegt haben, wie man das jetzt quasi mit der Datenbank und alles, hat der Kollege schon den Endpunkt geschrieben gehabt, quasi, um das quasi für die Mobile Clients anzubieten, dass das weniger kostenintensiv ist. Ja?
Ja,
so schnell war
genau,
das
gegangen, aber
es ist, aber, nicht, es ist ja. nicht viel Aufwand gewesen, einfach ein Endpunkt in den Controller mit genau dem Wert zum Ausrechnen aus dem Service holen, bla bla. Und dann muss man halt noch, am nächsten Tag haben wir dann nur die iOS und Android Clients Update in den App Store eingereicht, weißt du? Ja?
Ja.
Also es ging eh, weiß so, aber es ist halt einfach
vorher. Es ist halt immer mit so einem Trade-off, gell? Weil vielleicht war das vorher an einer relativ zentralen, also keine Ahnung, was es da genau gegangen ist, aber vielleicht war das halt vorher an einer relativ zentralen Stelle und man wollte halt einfach dieser Stelle oder diesen Endpunkt halt dann auch nutzen, dass man sich halt nicht nur mal irgendwie kopieren muss und in einen eigenen Endpunkt haben muss, was ja auch gut ist von der Denke, gell?
Klar,
aber wenn es halt dann zu viel Ressourcen braucht oder, ich meine, da gibt es halt immer den Klassiker mit den ganzen mit so DTO-Mapping-Geschichten, gell? Wo halt dann Leute hergängen und im Grunde ja eigentlich so DTO-Klassen ja dafür da sind, also für ganz spezifische Anwendungsfälle meistens eigentlich gedacht sind.
Ja.
Also sagen wir mal, du hast jetzt irgendein View, wurscht jetzt welche Technologie und du übertragst die Daten zu dieser View halt mit einem DTO. Dann war ja im Idealfall das so, dass der DTO genau nur die Daten hat, die du halt dann in dieser View zum Beispiel brauchst, ja.
Ja.
Ist aber oft dann gar nicht so in Projekte, weil oft ist es halt dann so, dass quasi die DTOs mehr oder weniger ein Spiegel sind von den Entity-Klassen, die man halt hat. Ja, also wenn du jetzt eine User-Entity hast, dann gibt es halt ein User-DTO.
Ja.
So, und da fängt es dann, also da bricht, das ist halt auch am Anfang irgendwie schräg gedacht, ja, weil dann kann ich den User-DTO verwenden, da wo ich ihn brauche und bla bla bla. Aber irgendwann einmal bist du halt dann an der Stelle, wo du halt dann quasi mit deinen DTO-Mapper schon irgendwas ladst. Ja, und in Wirklichkeit musst du dann jetzt im Fall von User zum Beispiel nur den, keine Ahnung, User-Login anzeigen. Weißt? Aber der DTO mappt da schon die User-Gruppen ein, die Berechtigungen und den Mandanten und vom Mandanten noch irgendwas etc. etc.
Ja.
Also das ist, ja. Das ist nicht so leicht. Das.
Ja. Ja, mit dem kämpfen wir eher. Also man sieht sehr viele so DTOs haben, die genau das machen. Die waren aber am Anfang auch, glaube ich, gar nicht eben, die waren am Anfang absichtlich so designt, glaube ich sogar, dass die halt einfach diese Spiegelung des Entities machen. Ja. Und dann, damit man das dann wiederverwenden kann für verschiedene UI-Sachen. Ja. Aber oft kommst du ja dann eigentlich schon in die Security-Thematik. Du wirst ja oft in einem, da wo der User quasi in Berichte oder wo angezeigt wird und ausgeliefert wird über JSON, gar nicht das alles mit aussehen, was im User drinnen steht, was man vielleicht im Admin-Bereich braucht.
Ja, genau.
Weil da Properties im JSON drinnen stehen, die normalen User gar nichts angehen, aber den Admin schon halt. Ja. Also, es ist, das ist einfach, aber es braucht halt dann lang, bis man dann von sowas wieder dann wegkommt, wenn man das einmal so designt hat, ja.
Ja. Voll.
Ja, na okay. Also so viel zu MySQL. Wollte nur mal für mich auch selber nochmal durchgehen im Kopf und erzählen.
Ich wollte nur eine Kleinigkeit erwähnen, das wird jetzt vielleicht nicht so viel Dings brauchen, Zeit, aber ich habe jetzt mal auf meine Agenda gesetzt fürs aktuelle Projekt, so wie soll ich sagen, also wir haben da oft oder ja, also wir haben eine Grafana im Einsatz fürs Monitoring. Genau. Und wir verwenden halt Grafana jetzt nicht nur rein so, wie man es vielleicht kennt, dass man halt so einfach so Hardware-Systemparameter nennen es jetzt mal halt abfragt, also wenn man jetzt in der Cloud läuft und so, aber was ist so Load und was er sieht, JVM, Heap und so Zeug, dass man halt auch sagt, ja. Also, sondern wir haben sie ja auch teilweise zum Monitoring von, wie soll ich sagen, von so business-relevante Werte in andere Bereiche. Und jetzt für die Spring Boot Apps, wollen wir einfach da verstärkt Monitoring einführen für so Geschichten wie Batch-Jobs und so. Weil, warte mal, vielleicht müsst ihr das von der anderen Seite erklären. Wir haben es in letzter Zeit oder ein paar Mal gehabt, dass bestimmte Jobs zum Beispiel nicht gelaufen sind. Ja? Oder bestimmte Jobs zu lang gelaufen sind, es fällt aber kein auf. Und es fällt halt dann erst quasi auf, wenn du halt dann reagieren musst, ja, weil halt dann ein Kunde schreit oder so. Und jetzt haben wir gesagt, hey, jetzt waren wir quasi schon Grafana und Monitoring im Einsatz haben, wieso verwenden wir nicht Monitoring auch unter dem Aspekt, dass man halt auch zum Beispiel bestimmte Business-Anforderungen halt auch monitort.
Ja.
Mhm. Im Grafana. Weißt du, im Grafana auch das Alerting hast. Also erstens mal ist das Grafana bei uns on-premise, also selber hostet. Ja.
Ja.
Wir können das konfigurieren, wie wir lustig sind. Wir können Alerts erstellen, wie wir lustig sind, etc. etc. Und wenn ich eh schon so systemkritische Alerts kriege, wenn zum Beispiel der Heap zu hoch ist oder weiß ich nicht, die Load vom System zu hoch, ja, dann mag ich ja vielleicht auch Alerts haben für so, wenn bestimmte businesskritische Faktoren nicht passen. Mhm. Genau, und dann habe ich einmal so ein wenig recherchiert, denke mir, ja, weiß ich nicht, gibt's das, also machen das Leute überhaupt? Und ich bin da halt auf einen Artikel von Martin Fowler gekommen, also dem Designwettern Martin Fowler. Und der hat das beschrieben unter Domain-Oriented Observability, hat er das genannt.
Ja.
Der hat eigentlich da ganz ein nettes Beispiel da drin in seinem Blogpost. Ist zwar, glaube ich, mit TypeScript implementiert, aber wurscht. Aber der beschreibt eigentlich auch genau das, ja. Und ja, jetzt sind wir halt gerade dabei mit Micrometer, was ihr, glaube ich, ihr auch im Einsatz habt,
oder? Ja.
Mhm. Was ja quasi so eine plattformunabhängige API ist, um so Metriken halt zu erfassen. Sind wir halt da gerade dabei, da ein paar Codestellen zu ergänzen. Und das Schwierige eigentlich an dem Thema ist, also du kannst das natürlich jetzt mit Micrometer kannst du ja, wie gesagt, unterschiedliche Metriken erfassen. Ja. Das heißt, du kannst ja dann in dein Java-Programm zum Beispiel einen Counter anlegen oder es gibt so Timer-Objekte und so, ja, die kannst du halt einfach einfach hardcore mal hardcoden, einfach an die Stellen, wo du das brauchst im Code,
ja.
Ist halt nicht so schön. Gerade wenn es dann in der Business-Logik, also in deine, weiß ich nicht, Services oder sowas drinnen hast. Und ja, da wollte ich eigentlich einmal zur Diskussion stellen. Macht zum Beispiel ihr sowas in die Richtung? Mhm. Ist das gescheit überhaupt, dass man sowas in die Richtung macht? Oder
mega interessantes
Thema. Oder macht man das überhaupt gar nicht mit Grafana, sondern weiß ich nicht. Also wo ich kann schon mal sagen, wo ich es jetzt einmal eingebaut habe schon, ist bei uns in alle Quartz-Shops. Weil da gibt's nämlich vom Micrometer, jetzt muss ich schauen, dass ich den Link da finde, es gibt den Micrometer, das Timer-Konzept, was auch in Grafana abbildbar ist. Das sind im Grunde dann, da kriegst du dann im Endeffekt für einen Timer, den du konfigurierst im Java, kriegst quasi zwei Metriken. Einmal sozusagen der Count und einmal die Seconds, die vergangen sind. Und du kannst dann quasi, indem du Seconds dividiert durch Count rechnest, halt die Durchschnittsdauer immer ausrechnen. Genau. Und das Coole bei diesem Timer ist nämlich, dass es da quasi in dem Micrometer Core Package gibt, so eine AddTimed Annotation. Und wenn du quasi in deinem Spring Boot Projekt Aspect J zum Beispiel eingerichtet oder einfach Spring AOP eingerichtet hast, ja, kannst du halt einfach hergehen und zum Beispiel jetzt bei deinen Quartz Spring Beans einfach zum Beispiel die Execute Methode mit dem annotieren. Ja. Dann musst du nur so einen Aspekt halt konfigurieren, aber der ist auch den gibt es quasi aus dem Micrometer Projekt, musst nur quasi so in einer Configuration Klasse im Spring Boot Projekt so ein Timed Aspect konfigurieren.
Ja.
Geht um nichts. Und dann ja, kriegst du halt jedes Mal, wenn sozusagen einer von deinen Quartz-Jobs läuft, diese Timing-Metriken und du konntest halt dann so Sachen definieren und halt zum Beispiel darauf reagieren, wann jetzt auf einmal die Ausführungsdauer steigt überproportional von der einen Ausführung zur anderen.
Ja. Ja, das Micrometer ist ja so ein Ding, wo jetzt auch, ist einer von den Gründen, warum ich gern endlich einmal auf Spring Boot 3 gehen möchte, weil das Micrometer ja dort ganz weit oben gewandert ist im Stack, so richtig überall
genau,
in Spring Boot eingeflossen ist ins Framework und so, ja. Wir sind ja nur mit zwei unterwegs und da ist es jetzt ein bisschen on top dazu zum Tor. Ja, aber wir verwenden es auch schon eine Zeit. Und witzigerweise habe ich auch jetzt genau in den letzten Tage auf meine To-Do-Listen für die nächsten Wochen geschrieben, die Werte, die wir da schon länger erfassen, sozusagen immer jetzt richtig auch zu nutzen. Ja, also du warst ja da eher dabei bei diesem Projekt mit den Background-Jobs auch und so weiter, das kennst du ja bei uns.
Ja.
Ja. Und da haben wir immer schon eben diese Metrik drinnen, so quasi die Waiting-Background-Jobs und die Running-Background-Jobs und so weiter, das wird immer schon bei uns über so ein Micrometer-Gauge, heißt das da, das heißt, erfasst quasi, der geht halt, das ist so ein Zeiger quasi, wie sagt man, Gauge ist halt diese, wie beim die Geschwindigkeitsanzeige im Auto, so ein Drehregler.
Voll,
halt,
ja. Genau.
Und dann habe ich quasi diese Daten, das geht total easy, die trockst in dieser Meta-Registry halt ein und wenn du dann Spring Boot Actuator laufen hast quasi und du sagst, aktiviere den Prometheus Endpoint, ja, dann bereitet der das schon als Prometheus Datenquelle halt auf und der Pod kannst du dann nur annotieren im Kubernetes und sagst, hey, pass auf, falls du da einen Prometheus laufen hast, der diese Sachen scannt, dann da bei mir, bei meinem Pod unter der URL kannst du die Sachen abfragen. Ja? Und der Prometheus, den installierst du dann in den Cluster rein und der läuft da drüber und erkennt die Annotations von dem Pod und sagt, ah, da frage ich jetzt regelmäßig nach und scrape mir dort diese Daten. Ja? Und das machen wir jetzt seit einigen Monaten schon so und wir haben keine Grafana im Einsatz, wobei ich immer wieder im Nachdenken bin, aber wenn ich doch einmal, weil wir machen es alles mit New Relic und das kostet halt einen Haufen im Monat, ja. Aber diese Daten wandern halt jetzt alle bei uns ins New Relic rein und die kannst halt dort, genauso wie im Grafana halt, bewerten, aufbereiten, Alerts machen und so weiter halt, ja.
Ja.
Aber was ich eben schon lange geplant gehabt habe und was eben jetzt letzte Woche, weil wir ein neues Feature gelauncht haben, eben zum Thema geworden ist, wir haben jetzt eben diese Persistent Validation, so heißt das bei uns, ist eine Funktionalität, wo halt die ganzen Überprüfungen der Aufzeichnungen halt persistiert werden und gespeichert werden und nachträglich quasi abkackelt werden können und gecheckt und so. Und das ist jetzt zu Kunden ausgerollt in fertige Version und je mehr das aktivieren, da wird halt immer dann über so einen Background-Job die Sachen nachberechnet für die letzten Monate oder Jahre, wie lange wir schon Kunde sind. Und das führt zu einer starken Steigerung in Background-Jobs bei uns. Die auch teilweise recht lang laufen. Ja. Und da habe ich immer schon gesagt, du weißt ja, wir haben da schon geredet, wenn dann einmal so irgendwie die Menge an gleichzeitig laufenden Jobs in so einem Pod erreicht ist, war es ja cool, wenn da ein neuer hochfährt, dann ein zusätzlicher.
Ja, genau.
Wenn das halt so mit Horizontal Pod Autoscaling, wie man das im Kubernetes nennt, ja, dann einfach sagt, okay, jetzt bitte neuen dazu neuen und neuen, weil ich habe so viele Jobs, die da anstehen. Ja. Und genau diese Metrik vom Prometheus, was der da einsammelt, ja, die ich über Mikrometer da zur Verfügung stehe, kann ich jetzt dann nutzen, und das ist mein Vorhaben jetzt die nächsten Tage und Wochen, dann quasi über so einen Horizontal Pod Autoscaler, über ein Rule halt dort auszulesen und zu bewerten und zu sagen, wann das eine gewisse Größe hat, dann fahre einen neuen Pod hoch. Und natürlich eben mache ich das auch gern im New Relic oder wo auch immer dann im Grafana als Alert oder was auch haben, wenn ich dass ich merke, okay, pass auf, da stehen jetzt plötzlich 100 Jobs an oder so. Und das sind normal im Schnitt nur 5 oder so.
Ja.
Ja. Pro Minute oder keine Ahnung was. Irgendeine so Regel halt. Ja. Ja, aber auf jeden Fall spannende Sache. Ich habe es auch schon mal überlegt, beziehungsweise bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir es rausgenommen haben. Wir haben auch ziemlich lang so Metriken geschrieben pro, keine Ahnung, Neuregistrierung eines Clients, pro Payment, pro irgendwie so, was die einfach Business-Aktionen in der Anwendung. Also dass einfach da auch so Counter zählt worden sind, halt einfach quasi. Ja. Pro Mail versendet und so weiter. Ja,
ja genau.
Die ich dann halt auch eben mit Prometheus abscrape automatisch und irgendwo nach New Relic halt schiebe und dann theoretisch, leider habe ich dann noch nie den Enddings gemacht, dass ich dann auch diese Daten auch sozusagen bewerte und Alert zu irgendwas drauf aufsetze. Ja? Aber das ist der richtige Weg für das, glaube ich, ja.
Ja, genau. Es ist, genau. Wie gesagt, schwierig ist es halt quasi immer nur, wenn es dann keine Ahnung, wenn es halt nicht so leicht, also wenn es Metriken sind, die halt wirklich in die Business-Logik einlaufen, was die, die ist nicht so, weil ich habe jetzt zum Beispiel, also ich habe die Quartz-Jobs-Meeting gemacht und dann habe ich nur Metriken eingeführt für bestimmte JP-Entities, einfach nur Counter, weißt, weil wir haben teilweise Entities, die werden auch in so, werden halt, wurscht, werden halt immer wieder angelegt und da mag ich aber wissen, wie viel das sind, ja. Mhm. Genau. Das sind aber nur relativ leichte Metriken, weil das kann ich alles nur konfigurieren, ohne dass ich jetzt irgendwie mich da in die Business-Logik einhängen muss.
Ja.
Anders, ja, weiß ich nicht. Muss ich mir einmal nur überlegen. Wahrscheinlich wird das ja dann irgendwie über Events oder irgendwie sowas passieren müssen, ja. Weil du magst ja nicht, keine Ahnung, wie gesagt, du magst ja nicht jetzt in deine Services da jetzt irgendwie Metrik-Counter einfach einbauen, ja. Obwohl es natürlich gang hat, rein technisch. Mhm. Aber so hundertprozentig schön ist nicht wirklich, ja. Aber vermutlich muss das ja dann über Eventsystem abfackeln oder so.
Ja. Wahrscheinlich, ja. Irgendwo so einer zentralen Stelle halt diese Dinge zusammensammeln und so Metriken machen. Es ist, ich tue mir da oft schon schwer, muss ich sagen, also ich komme noch erinnern, damals, wenn wir das gemacht haben, mache ich da jetzt einen Counter, mache ich da einen Gage, mache ich da, was der, wie ist, was ist der passende Metriktyp überhaupt da? Auf was will ich das bewerten? Was der, das ist ja ganz andere Sprachdinger-Logik, wenn das Grafana
sich ja, da hernimmt. Ja? Also ich habe mir dann auch einmal, es war jetzt nicht letzte Woche, sondern vor einiger Zeit einmal, was die den Prometheus, diese PromQL-Guide da aufgemacht, weil das ist ja dann auch gar nicht so, ohne zu verstehen, die ganzen Funktionen, die du dann quasi auf die Metriken anwenden kannst, weil, was die, da gibt es ja dann Funktionen quasi, also, weil du hast ja immer wieder dieses Szenario, dass du halt deployst und Server starten neu, ja, und diese ganzen Metriken, die jetzt da abgescrapt werden von Prometheus aus deiner App, okay, die liegen dann in Prometheus, ja, aber der App, wenn es neu gestartet wird, der resettet halt natürlich den Counter wieder auf Null. Mhm. Ja. Und da gibt es aber dann eben bestimmte Funktionen, ja, die halt das dann ignorieren einfach. Ja, ja. Und dann einfach weiterrechnen und das aufsummieren und so. Aber
nein, das ist sehr voll tricky, ja.
Auch schon wissen, okay, wie, also du musst schon wissen, okay, was habe ich da für Abfragemöglichkeiten. Damit ich dann, ja. Damit du dann halt irgendwelche Alerts und so dann auch definieren kannst überhaupt.
Ja. Ich habe da sogar die Thematik, wo ich jetzt dann auch ein bisschen da bei dem Stempeln bin bei mir, so die Beispiele alle von diesen Horizontal Port Autoscaler sind alle mit so, ja, mach eine Custom Metric wie zum Beispiel Requests per Second oder so.
Ja, genau. Ja, genau.
Und das ist aber was quasi irgendwie der Port dir liefert, wie viele Requests er pro Sekunde hat oder pro Minute. Weil der Port sagen kann, ich zähle einfach meine Requests mit. Ja? Bei mir ist es aber anders. Bei mir waren die offenen, zu wartenden Background-Jobs, kämen aus der Datenbank eigentlich die Zahl. Ja? Mhm. Das heißt, die verändert sich nicht, wenn ich 5 Ports hochfahre. Weißt du, ich meine?
Ja.
Normalerweise haben die 9 Ports dann alle eine niedrigere Zahl. Weil die haben nicht so viele Requests pro Sekunde, wenn du 5 hochfährst. Ja? Aber bei mir sind immer nur 100 wartende Jobs, wenn ich 5 hochfahre. Was ich meine? Das heißt, er wird gleich endlos hochfahren, weil sich die Zahl nicht sofort verändert. Ja? Du musst irgendwie Metrik finden, die wieder pro Port passt oder so. Weißt du, also da ist es komplex. Ja.
Ja, viel.
Aber ja, witzig, ist immer wieder so, wir sind dann doch wieder an die gleichen Themen gerade so dran, weil eben das Makrometer und Metriken und so weiter, das beschäftigt mich auch gerade. Ja.
Ja, cool.
Ja,
schauen wir mal.
Werden wir vielleicht dann wieder was zum
Thema. Wollen wir über die Sommerpause was zusammenbringen?
Genau. Ja, cool. Mhm. Passt. Ja, was haben wir noch auf der Liste? Ein kleines Tool habe ich noch.
Ja.
Das hat mir der André, nicht der André, der Bernhard aufmerksam gemacht. Was jetzt sagt der Cyberchef was?
Ja, erzähl mal.
Ja, ich schicke dir mal den Link da dran. Das ist der Swiss Army Knife for, Web App for Encryption, Encoding, Compression and Data Analysis.
Ah, geil.
Das ist scheinbar was irgendwie der Bernhard sagt vom CIA oder irgendwo rausgekommen ist, weil die das aber hergenommen haben für gewisse Dinge. Und da kannst du halt so Receipts erstellen, ja. Und einen Input zu einem Output machen und da hast du halt alles mögliche drinnen, Base4, Risk-Encoding, Hex, Uldecode, Encode und du kannst das alles so hintereinander stäpseln, aber da sind halt auch so Netzwerkgeschichten drinnen, da sind Hashing-Algorithmen drinnen, alles mögliche arithmetische Logik halt auch natürlich. Geil. Und das ist mega geil zum, ja, gar einmal ausprobieren, keine Ahnung, was war, wenn ich die UID jetzt quasi nicht als UID ablege, sondern als Base 58 encodetes Ding, wie schaut der Hash dann dort aus und so. Ja. Und du kannst halt auch diese Rezepte, diese Receipts quasi speichern und ablegen und per Link wie im anderen schicken und so weiter. Ja. Mhm. Ist halt einfach ein mega geiles Tool für viele Dinge, die dann halt oft so im Software-Development unterkommen, wenn man irgendwelche Daten von irgendeinem Format in ein anderes umwandeln muss.
Okay, okay. Ja. Und läuft das lokal oder wie?
Gibt es lokal, glaube ich, auch, aber der Link, was ich dir geschickt habe, ist einfach quasi so ein GitHub-Browser-Ding, geht auch genauso. Ja.
Okay. Muss man halt vorsichtig sein, wenn man da irgendwelche.
Ja.
Irgendwas.
Gibt es aber als Download
auch nicht weitergeben soll. Ja. Okay, ja, geil. Download, aha, ja, cool. Ja, also, da habe ich nämlich auch ein paar so Fälle, wo ich hin und wieder mal ein bisschen was kodieren muss. Und ja. Da habe ich ja quasi so im IntelliJ, was das so Scratch-Files, einmal konfiguriert.
Ja.
Weil ich da einfach gleich direkt die Java-Klassen dann verwenden kann, die man das eigentlich dann auch machen.
Ja, ist auch Geschichte. Was ich auch viel nehme, ist in Visual Studio Code halt einfach, da gibt es auch so ein Encode und ein Decode-Dings, wo du halt Base4 jetzt noch decoden, encodieren kannst, zu zeigen, das nutze ich auch viel, oder URL-Encode, Decode, da gibt es auch im Visual Studio Code eingebaut. Ja. Aber das Ding kann halt wirklich sehr, sehr viel nochmal.
Ja, das ist schon geil.
So geil, so Scratch-Dinge nehme ich ja jetzt immer wieder her, so gar so groovy Scratches, für so eben Files parsen und JSON slurpen und was weiß ich, so habe ich auch ein paar so Scratch-Files.
Ich habe neulich den Fall gehabt, da habe ich aus der DB, also ich kann es nicht ganz wurscht, aber auf jeden Fall aus der DB was restaurieren müssen, ja, bestimmte Files. Ja. Und dann habe ich mir auch gar einmal so groovy Script geschrieben und das ist halt, man ist halt so schnell, gell, auch mit diesem Crab, ja, dann haben wir quasi das Apache Boy einmal gecrabt, dass der, weil da ein Excel-File halt erstellen haben müssen und dann halt gar einmal ein CSV passt und dann das Excel draus gemacht und so.
Ja. Das ist schon mega.
Kann schon was.
Also, jetzt gerade unser Customer Success Abteilung quasi hat einen Kunden onboardet und der wollte halt 70.000 Aufgaben, also Task in Timer importieren. Weißt du?
Ui. Und das kostet aber extra.
Ja, natürlich, man richtet beim Tag diese Arbeitszeit dafür, als Supportleistung, aber trotzdem, das geht über Schnittstelle, weißt du, und dann ist es eine CSV-Datei gewesen mit 60.000 Zeilen oder 70.000 Zeilen, ja, und die haben das halt importiert und das ist irgendwo ein paar Mal abgebrochen, weißt du, ist die Hälfte oder zwei Drittel von ihm in der DB, aber der Rest nicht, ja, und was ist jetzt drin und was nicht, ja. Da habe ich das auch genauso gemacht, dass die hat mir dann aus der DB halt die Spalten rauskopiert halt, wo die Werte halt stehen, die da drin im CSV auch sind, dann diesen zwei Files gespeichert, dann die Files mit Groovy halt eingelesen und dann compared, ja, und die wieder rausgeschrieben, genau in dem Format, wo es nicht drinnen stehen, in dem einen File, ja, so lang, bis das beim Import halt alles drinnen war. Immer wieder.
Alter.
Uiuiui. Ja, okay. Musst du ein bisschen hacken einfach.
Voll. Ja, wenn wir schon bei den Scratches sind, was wir uns jetzt angefangen haben, ist, dass wir ins Repository also ein HTTP-File zum eingecheckt haben.
Ah, ja, ja.
Von das die HTTP-Requests. Weil, weißt du, wir haben ja auch so eine REST-API und es kommen ja immer wieder irgendwelche neuen Funktionen zur REST-API dazu. Mhm. Und ich habe schon öfters, was die viel verwenden, Postman oder irgendein anderes Tool, aber das wird jetzt nicht wirklich geshared jetzt bei uns, wo ist das eigentlich auch machen.
Da will ich dich gleich anhalten an der Stelle. Wir haben auch vor ein paar Monaten Postman eingeführt, firmenweit, ja.
Ja.
Kostet ein Schweinegeld, ja.
Okay.
Haben wir uns gedacht, ja, dann sharen wir uns halt da für die einzelnen Projekte die Sachen und so, ja. Mhm. Mega cool, aber das Problem ist, die Credentials teilweise. Also, du hast halt einfach irgendwie eine Credentials teilweise drinstehen, die du dann nicht scheren willst. ja, naja, für irgendwie eine API-Punkte und das geht einfach noch nicht gescheit im Postman, dass du dann daran irgendwas sharest miteinander, wo du aber irgendwie die privaten Zugangsdaten wieder jeder braucht.
Mhm. Ja. Okay.
Aber ich habe da schon ein paar Mal drüber nachgedacht und wir haben es auch diskutiert, wäre es nicht der Variante, statt dem diese Web-Requests quasi im IntelliJ zu verwenden?
Genau. Also ja,
geht's euch da damit?
Ja, bei uns geht's gut. Ich meine, ist natürlich auch wieder, also wir haben so, dass halt im Repository sind die in Wirklichkeit schon die Autorisierung drinnen für fürs Entwicklungssystem.
Mhm.
Also da kannst du wirklich auschecken und das gleich gegen das Entwicklungssystem laufen lassen.
Mhm.
Für Production ist aber natürlich so, da braucht quasi jeder einen eigenen Benutzer. Und das musst du halt dann quasi selber eintragen, ja, in die eigenes JSON-File halt. Mhm. Aber ja, also weißt du, du hast ja da in diese HTTP, mal schauen, ich glaube, das haben wir, glaube ich, damals auch schon geredet, gell? Du hast in diese HTTP-Files eben auch so die Möglichkeit, halt eben Variablen einzubetten. Und diese Variablen können ja von einem anderen JSON-File kommen. Das heißt dann irgendwie so env.json.
Ja.
Genau. Und.
Ach so, da kannst du dann oben das Environment auswählen, gell?
Und da kannst du oben das Environment auswählen, genau. Da gibt es ja bei uns eben Local, Dev und Prod.
Mhm.
Und je nachdem nimmst du halt dann die jeweiligen Variablen halt her.
Mhm.
Und da kannst du aber auch, was die Environment-Variablen verwenden, alles Mögliche.
Ja, vielleicht ist das doch nochmal was.
Und das war eigentlich jetzt ganz cool, weil dann kannst du nämlich zum Beispiel sagen, was der bei die, ich weiß jetzt nicht, wie das dann beim Postman ihr das gemacht habt, aber wir haben halt dann gesagt, wenn jetzt einer eine neue REST-API macht, dann soll er das gleich im MR halt auch dazugeben, weißt du, gleich mal zumindest ein Beispiel-Request, damit man halt dann nicht sieht, wenn du das einmal gar die Schnittstelle testen musst, das irgendwie im Code jetzt wieder aus den Fingern sagen musst.
Ja. Und teilweise ist es ja voll cool, weil er aus den Controller oft direkt das
genau, stimmt.
Und dir das Vorschlag quasi gleich die Requests für das zu erstellen und so, gell?
Genau.
Mhm.
Stimmt, doch, gibt es ja eigentlich gleich.
Sag gar nicht mehr auf die Weltkugel an, weißt du, dann kannst du drauf.
Ja, genau, ja, das ist für uns ein bisschen eine komische Konstellation da, aber ja, genau.
Mhm.
Sagt er da das an und dann kommt das, stimmt, das schreibt er dann in so eine eigene HTTP-Datei, in dieses Generated Requests HTTP.
Ja, genau, ja.
Das ist schon
ganz cool.
Schon ganz cool.
Ja. Ja, sehr cool.
Gut.
Jetzt sind wir eh schon wieder sehr durch die Sendung quasi.
Voll.
War dann doch eigentlich so spannende Ausläufer dabei gewesen, glaube ich, hätte wieder. Hat mir gut gedacht.
Voll.
Na gut, dann werde ich jetzt dann vielleicht noch ein bisschen Elden Ring spielen, da bin ich auch noch nicht ganz durch.
Da muss ich erst sagen, da habe ich jetzt aber noch was, weil bei mir Elden Ring, das hat sich bei mir der ödeste Sohn gekauft für die Xbox.
Ja.
Genau, und der hat gesagt, das ist extrem schwer zum Spielen. Stimmt das? Kannst du das?
Schau, kann man so sagen. Also, das ist ja bekannt bei allen und das ist einfach das Härteste, was man so spielen kann heutzutage.
Krass. Weil ich hab dann gemeint, das kommt auch nur darauf an, quasi, wie es startest, oder? Das macht sozusagen
bisschen, einen Unterschied, ein bisschen, oder? Ja. Du hast am Anfang so einen Startcharakter, der schon ein bisschen Levels hat, aber das kannst du dann relativ bald auch theoretisch wieder ausgleichen, ja, mit den Auffill-Leveln, dass du, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, von wo es startest. Und es ist halt, wenn man noch nie ein Souls-Game gespielt hat, also diese Dark Souls und das alles, was vorher gegeben hat, es ist einfach zart im Elden Ring, weil du halt dauernd stirbst, wenn du irgendwie einen Fehler machst halt. Ja. Und
okay.
Und oft dann einfach, das ist einfach hart, das ist wirklich hart. Ja. Aber dafür ist einfach die Belohnung, wenn man dann wieder mal was geschafft hat, so extrem viel härter auch irgendwie. Weil man wirklich weiß, geleckt, das habe ich jetzt aber hingebracht. Ja. Das war eine gewaltige Leistung. Weil wie oft bin ich da vorher gestorben bei dem? Ja,
wenn man mal bei irgendeinem Endboss habe ich mal zugeschaut.
Ja.
Und da war es halt wirklich hart, weil ich glaube, da war auf irgendeinem Pferd oder so. Auf jeden Fall, wenn die der halt einmal erwischt hat, hat es ihm, glaube ich, gleich mal 90% Leben angezogen.
Ja, das ist bei Elden Ring sowieso auch ganz arg, weil du da ganz am Anfang, nachdem du das erste Tutorial quasi machst, so, ja, rausgehst in diese schöne Welt, in die große, und dann gehst du da runter über den Hügel und da unten ist so ein Tree Sentinel heißen die, auf einem Pferd mit einer goldenen Rüstung. Und da hast du halt null Chance gegen den. Einfach, da hast du keine Chance, also wenn du gerade angefangen hast mit der Runde, also mit dem Spiel, der macht dich einfach fertig, Vollgas. Ja, den kannst du nicht besiegen zu dem Zeitpunkt. und das ist, aber das Geile ist halt einfach dann, okay, dann drastet nochmal eine Runde und holst halt noch das und machst das und das. Und irgendwann dann hast du die Levels und die Waffen und so, dann gehst du halt den wieder an, den, was du am Anfang niemals geschaffen können hast. Und dann bist du halt irgendwann, quasi vom Charakter her und von den Levels und alles so gut, dass es dann halt auch geht, ja. Also, das, ja, das muss ich sagen, und das DLC, was sie jetzt gebracht haben mit den Erweiterungen und alles, ist halt natürlich nochmal schwerer, weil halt einfach das spürst halt erst, wenn du das andere durchgespielt hast, quasi, ja. Und da bist du mit dem Charakter schon auf so einem Level, wo du halt einfach stärker bist, das müssten sie deswegen natürlich auch schwerer machen. Aber das ist halt wirklich geil, weil du halt wirklich wieder neue Herausforderungen halt einfach hast. Und das ist alles so schön gemacht und das ist so krass, bis ins letzte Detail halt einfach so, wo es einfach gar nicht sein müsstest, in irgendeiner optionalen Gegend, wo du nie hin müsstest, ist wieder alles so krass geil gemacht irgendwie. Also der wie heißt der Hidenso, jetzt habe ich den Namen so oft gesagt in den letzten Elden Ring Creator, wie heißt der? Der ist einfach ein Künstler. Hidetaka Miyazaki heißt der. Ja? Mhm. Der hat das ganze Souls Game. Der ist eigentlich bei FromSoft quasi vom Einsteiger zum CEO aufgestiegen, durch das, dass er diese Spiele entwickeln angefangen hat. Okay. Das ist in Japan scheinbar ganz was Seltenes, dass einer sich von unten da nach oben kämpft zum Geschäftsführer sozusagen. Mhm. Einfach weil er halt da diese Spiele created hat halt. Krasser Typ, ja. Ich habe jetzt mal gerade so ein Statement auf Twitch, weiß nicht, schauen, ob ich den Link finden habe, wo einer halt von diesen Counter-Strike-Spieler angefangen hat, Elden Ring zu spielen, weil jetzt dann die DLC kam und der wollte das gar durchspielen, dass er halt, dass er halt DLC kam und so. Und dann hat er mal einen Freund quasi im Livestream halt called und hat gesagt, hey, du hattest ja nicht quasi, du musst das genießen, das erste Mal Elden Ring spielen und du darfst das nicht so durchstressen und alles. Du musst das wirklich, das, du kannst das erste Mal Elden Ring spielen, das kannst du nur einmal. Weißt? Mhm. Du musst das aufsaugen, ja? Und du musst das genießen, weil das wird der ewig in Erinnerung bleiben, das kannst du nicht nur einmal machen, quasi, ja? Und dann hat er auch so geschwärmt von dem Miyazaki, hat er gesagt, halt, du musst einfach glücklich sein, in einer Zeit zu leben, gleichzeitig mit Miyazaki, ja? Der noch wie Shakespeare quasi solche Sachen halt created, das ist auch, der hat da voll geil so eine Rede gehalten, ja. Ja, nein. Aber da ja, gut. Muss man reinkommen, ja.
Du spielst das ja auf der Playstation.
Genau, ja, genau. Aber das macht keinen Unterschied, ja.
Ja, ja, mal schauen, ja. Muss ich mal fragen, wie es ihm geht. Ich glaube, das letzte Mal war er schon ein bisschen frustriert. Da hat er wirklich gegen irgendeinen, weiß ich nicht.
Ja, nein, das ist ja auch normal, ja.
Okay.
Und
okay.
Da kann ich einen mega YouTube-Channel empfehlen, den Cowboy, den Fighting Cowboy. Der macht so 100% Walkthroughs auch, ja.
Okay.
Also, ja. Da kannst du die Kante, also, ich meine, das ist ja brutal.
Wie heißt der? Fighting Cowboy.
Fighting Cowboy heißt der, ja.
Okay.
Das hat mir extrem geholfen, weil vor Jahren schon, wie ich Dark Souls und so noch gespielt habe, weil da kannst du immer wieder, der hat einfach eine ganze Playlist, eine Episode nach der anderen, die immer so 20 Minuten dauern, wo er halt einfach komplett Elden Ring durchspielt. Und wo du halt auch wirklich dann voll viel Tipps und also wirklich die ganze mal checkst und alles, wie das eigentlich funktioniert quasi, ja. Wo du halt auch, der hat dann also Bildvideos und so zeigt, wo er halt erklärt, welche Arten von, weil das ist ja auch geil, finde ich, am Elden Ring, das hat mir jetzt wieder eigentlich geholfen, da reinzufinden. Wenn du natürlich, ich habe das schon vorher eben 100 Stunden oder 80 Stunden oder so 90 Stunden gespielt, bis ich es damals durchgespielt habe vor 2 Jahren. Und wenn du das so lange gespielt hast, dann hast du halt deinen Charakter voll aufgebaut und spielst halt auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Mhm. Aber das Arge ist, du kannst dann auch, das habe ich jetzt eben vor ein paar Wochen gemacht, dann den Charakter nochmal komplett umstellen auf eine andere Spielart und Weise. Weißt, dann zuerst spielst du dann so einen mit einem riesenschweren Schwert und bist halt langsam, aber dafür hart halt, ja. Und dann kannst du dich so einen Zauberer umwandeln oder so, der halt ganz verletzlich ist, aber mega von der Entfernung schon kämpfen kann, ja. Oder du stößt auf einen Samurai um quasi und hast halt komplett andere Waffen, anderes Movement und es fühlt sich komplett das Game wie ein anderes Game irgendwie an. Ja.
Okay.
So viele Möglichkeiten hast du halt dadurch die Charakteränderung und die hunderten Waffen und die hunderten Rüstungen und Schüler und alles. Du kannst komplett deinen Spielort halt dann auch finden, quasi, was dir mehr taugt, welche Art und Weise vom Spiel. Ja. Also es ist echt krass, ja. Es macht dann auf einmal doch wieder, es macht halt wieder ein neues Spielerlebnis, wenn du vorher schon viel das gespielt hast, so quasi, ja. Na gut, haben wir das auch noch abgehakt, ja, unsere Entertainment-Phase vom Podcast. Gut, dann ja, lassen wir es mal an dieser Stelle mal schauen, wie es dann urlaubstechnisch ausschaut, ob wir noch mal was machen in die Sommerferien und reden jetzt einfach noch mal zusammen. Können wir die Hörer jetzt noch nicht so direkt sagen.
Passt.
Passt, du dann. Schönen Abend noch und guten Ferienstart.
Ja, bis dann.
Ciao. Ciao. We'll be right back.